Sie hören den Artikel Otto Hahn, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported. Otto Emil Hahn (* 8. März 1879 in Frankfurt am Main; † 28. Juli 1968 in Göttingen) war ein deutscher Chemiker, Pionier der Radiochemie, Entdecker zahlreicher Isotope (heute Nuklide genannt), des radioaktiven Rückstoßes, des Protactiniums, der Kernisomerie beim Uran-Z und der Kernspaltung des Urans, wofür ihm 1944 der Nobelpreis für Chemie verliehen wurde. Er gilt allgemein als einer der bedeutendsten Chemiker der Geschichte und insbesondere als „ Vater der Kernchemie “, ein Begriff, der unter anderem von Glenn T. Seaborg und amerikanischen Wissenschaftlern geprägt wurde. Von 1928 bis 1946 wurde Otto Hahn Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie in Berlin, von 1946 bis 1948 der letzte Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft sowie Gründer und von 1948 bis 1960 erster Präsident der aus der KWG hervorgegangenen Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Seit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima/Nagasaki 1945 gehörte er zu den schärfsten Kritikern der nuklearen Aufrüstung der Großmächte und der durch unkontrollierte Atomtests fortschreitenden radioaktiven Verseuchung der Erde. Dagegen setzte er sich wiederholt für die friedliche Nutzung der Kernenergie ein. Otto Hahn wurde zudem einer der einflussreichsten Vorkämpfer für globale Völkerverständigung und internationale Entspannungspolitik, für seinen aktiven Pazifismus wurde er seit 1957 mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Kindheit: Otto Hahn wurde am 8. März 1879 als jüngster Sohn des Glasermeisters und Unternehmers Heinrich Hahn (1845 bis 1922) Glasbau Hahn und dessen Frau Charlotte Hahn, geb. Giese (1845 bis 1905) in Frankfurt am Main geboren. Er verlebte zusammen mit seinen Brüdern Karl, Heiner und Julius eine behütete Kindheit. Walther Gerlach schreibt in seiner biographischen Analyse: „ Die erste Jugend - und Schulzeit waren bestimmt durch die einfachen, soliden Verhältnisse des Elternhauses. Die berufliche Strebsamkeit des Vaters und die geistigen Interessen der Mutter. Wesentlichen Einfluss auf Ottos Erziehung hatte der neun Jahre ältere Stiefbruder Karl, der das Goethe-Gymnasium besuchte und später als Altphilologe ein bekannter Frankfurter Schulmann wurde. Alle übrigen Interessen während der Schulzeit wie Literatur, Musik, Wanderungen, Turnen, Theater waren weder oberflächlich noch besonders tief, bis auf eine, die sein Denken bis ins höchste Alter bestimmte. Okkulte Phänomene, der Spiritismus, hatten ihn interessiert und fasziniert. Aber was er in den damals ziemlich verbreiteten Schriften las und überdachte, beunruhigte ihn derart, dass er entschloss, damit Schluss zu machen. Es ist das einzige mir bekannte Beispiel einer selbständigen kritischen Regung des jugendlichen Geistes. Typisch für Hahn, würde jemand sagen, der nur seine spätere Stellung zu solchen Problemen kennt. Diese aber beruht auf jenem Jugenderlebnis, denn aus ihm entwickelte sich seine lebenslange Abneigung aller Spekulation, aller nicht auf klaren Gegebenheiten gegründeten Hypothesen. Sein Gedächtnis war in der Tat ungewöhnlich und blieb ihm bis ins hohe Alter erhalten, ein wesentlicher Faktor für die Art und den Erfolg seiner späteren Forschungsarbeiten. “Zitat Ende. Zitat Ende. Mit etwa 15 Jahren begann Hahn sich in besonderer Weise für Chemie zu interessieren und unternahm zusammen mit seinem Schulkameraden in der Waschküche seiner Mutter einfache chemische Experimente. „ Ich lernte Wasserstoff herzustellen, mit Sauerstoff Kohle zu verbrennen, mit Natriummetall, gelbem Phosphor und Kaliumchlorat zu experimentieren. An Formelgleichungen wagten wir uns allerdings noch nicht heran. In den höheren Klassen wurde es uns ein bisschen besser. Ein Freund meines älteren Bruders Karl, der selbst Chemie studierte, schenkte mir ein Lehrbuch, Die Schule der Chemie von Stöckhardt, und in der Oberprima hörten wir sogar ein Kolleg über organische Farbstoffe bei Professor Martin Freund, dem späteren Ordinarius für Chemie an der Frankfurter Universität. Er zeigte uns sehr schöne Farbreaktionen. So verdichtete sich langsam bei mir der Wunsch, Chemiker zu werden. Der Vater, durch innovative Ideen, Fleiß und Sparsamkeit zu Wohlstand gekommen, hätte Otto Hahn gern als Architekten gesehen, da er mehrere Wohn- und Geschäftshäuser gebaut und erworben hatte. Aber er ließ sich überzeugen, dass sein Sohn Otto beabsichtigte, die Laufbahn eines Industriechemikers einzuschlagen. Ausbildung: Nach dem Abitur an der Klinger Oberrealschule in Frankfurt am Main begann Hahn 1897 an der Philipps-Universität Marburg sein Studium der Chemie und Mineralogie. Als Nebenfächer belegte er Physik bei Franz Melde und Philosophie bei den Neukantianern Hermann Cohen und Paul Nattrop, die einen entscheidenden Einfluss auf sein bereits empirisch geprägtes wissenschaftliches Denken und Handeln haben sollten. Da sein Vater den Beitritt zu einer schlagenden Verbindung ablehnte, wurde Hahn Mitglied im Naturwissenschaftlich-Medizinischen Verein Studierender zu Marburg, einer damals nicht schlagenden Studentenverbindung und Vorläuferin der heutigen Landsmannschaft Nibelungia. Der nicht couleurtragende Verein hatte sich in die couleurtragende Verbindung Nibelungia verwandelt. Ich war plötzlich und eigentlich ganz ohne Zutun alter Herr einer schlagenden Verbindung, ohne die Schläger gefochten zu haben. Nach dem 30. Januar 1933 nahm auch die Nibelungia, wie alle Studentenverbindungen, den Arierparagraphen in ihre Satzung auf, der alle nicht-arischen Mitglieder, ob sie nun aktive oder alte Herren waren, aus ihren Listen strich. Nach dem Schwur zur ewigen Treue, wenige Jahre zuvor, hielt ich meine Mitgliedschaft daraufhin nicht mehr für tragbar. Ich erklärte meinen Austritt aus dem Bund und habe mich auch nach 1945 nicht entschließen können, wieder einzutreten. Das dritte und vierte Semester verbrachte Hahn bei Adolf von Baeyer an der Universität München, wo er sich, angeregt durch Besuche der alten Pinakothek, nebenher auch mit wachsendem Interesse der Kunstgeschichte widmete. Im Juli 1901 promovierte er in Marburg magna cum laude mit einer Dissertation über Bromderivate des Isoeugenols, ein Thema aus der klassischen organischen Chemie. Nach Ende seines einjährigen Militärdienstes im Infanterieregiment Landgraf Friedrich I. von Hessen-Kassel, Nummer 81 in Frankfurt am Main, entschloss sich der junge Chemiker, für 2 Jahre als Assistent seines Doktorvaters, Geheimrat Theodor Zincke, an die Universität Marburg zurückzukehren. Frühe Erfolge in London und Montreal 1904 bis 1906. Entdeckung von Isotopen. Hahn strebte eine Tätigkeit in der Industrie an. Aus diesem Grund und zur Verbesserung seiner Sprachkenntnisse wechselte er 1904 auf Empfehlung Zinkes an das University College London und wurde Mitarbeiter von Sir William Ramsay, dem berühmten Entdecker der Edelgase. Hier beschäftigte sich Hahn mit dem seinerzeit noch jungen Gebiet der Radiochemie. Bei der Arbeit mit Salzen des Elements Radium entdeckte Hahn 1905 das Radiothorium, nach damaligen Vorstellungen ein neues radioaktives chemisches Element. Ramsay war begeistert und führte Hahn in die wissenschaftlichen Kreise Londons und der Royal Society ein, wo er seine Entdeckung in einem Vortrag erklären und anschließend in den Proceedings of the Royal Society publizieren konnte. Es ist abgesehen von der Dissertation die erste von über 250 wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Am 8. März erschien bereits ein zusammenfassender Bericht über A New Element in einer Londoner Tageszeitung, dem Daily Telegraph. Tatsächlich war das Radiothorium aber ein damals noch unbekanntes Isotop des schon bekannten Elements Thorium. Die Begriffe Isotopie und Isotop wurden aber erst 1913 von Frederick Soddy geprägt und setzten sich international durch. An einer früheren Stelle habe ich die merkwürdige historische Tatsache erwähnt, dass niemand die Arbeit, die Madame Curie an Uranmineralien ausführte, mit Bewusstsein an Thoriummaterialien wiederholt hat. Dies geschah versehentlich durch den heute weltberühmten Professor Hahn im Jahre 1905 im Laboratorium von Sir William Ramsay in London bei seiner allerersten Untersuchung auf jenem Gebiet, auf dem er sich als größte lebende Autorität erwiesen hat. Dabei entdeckte er sogleich das Radiothorium, einem neuen Alphastrahler der Thoriumreihe mit einer Durchschnittslebensdauer von 3 Jahren. Natürlich versuchten auch viele andere Chemiker, dieses neue Thoriumglied als Thoriumzusammensetzungen zu gewinnen, denn es wäre genauso wie Radium sehr wertvoll gewesen. Aber alle erlebten einen völligen Misserfolg. Wie war es aber dann dem Zauberer Hahn gelungen, der damals noch ein blutiger Anfänger auf dem Gebiet der Radiochemie war? Frederick Soddy, 1952. Im Herbst 1905 wechselte Hahn auf Empfehlung Ramsay an das McDonnell Physics Building der McGill-Universität in Montreal, Kanada, um bei Ernest Rutherford seine Kenntnisse zu vertiefen. Hier erlernte Hahn unter anderem die Analyse der Alphastrahlen, die Messung der Gasionisation, der Reichweite und der elektromagnetischen Ablenkung und konnte mit diesen neuen Methoden die nach damaliger Terminologie radioaktiven chemischen Elemente Thorium-C, heute das Polonium-Isotop 212Po, Radium-D, das Blei-Isotop 210Pb und das Radioactinium, das Thorium-Isotop 227, entdecken, was Rutherford zu der Bemerkung veranlasste: Zitat: Hahn has a special nose for discovering new elements. Zitat Ende. Gemeinsam mit Ernest Rutherford publizierte Otto Hahn 2 Arbeiten über die Alphastrahlen des Radiothoriums und über die Masse des Alphapartikels des Thoriums im Philosophical Magazine, der damals zusammen mit der britischen Nature führenden wissenschaftlichen Zeitschrift. Forschungen in Berlin 1906 bis 1944. Entdeckung des Mesothoriums. Im Sommer 1906 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde Mitarbeiter am ersten Chemischen Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin bei Emil Fischer, der Hahn eine Holzwerkstatt im Chemischen Institut als eigenes Labor zur Verfügung stellte. Dort entdeckte Hahn in wenigen Monaten mit äußerst primitiven Apparaturen das Mesothorium I, das Mesothorium II und unabhängig von Boltwood die Muttersubstanz des Radiums, das Ionium. Das Mesothorium I, das Radiumisotop 228, erlangte in den folgenden Jahren eine große Bedeutung, da es sich ähnlich dem curieschen Radiumisotop 226 hervorragend für die medizinische Strahlentherapie eignete, mit dem großen Vorteil, dass es in der Herstellung nur die Hälfte kostete. Für die Entdeckung des Mesothoriums I wurde Otto Hahn 1914 erstmals von Adolf von Baeyer für den Chemie-Nobelpreis vorgeschlagen. Entdeckung des radioaktiven Rückstoßes. Im Juni 1907 habilitierte sich Hahn an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Am 28. September 1907 lernte er im Physikalischen Institut bei Heinrich Rubens die fast gleichaltrige Physikerin Lise Meitner kennen, die von Wien nach Berlin gewechselt war. Hier begann die 30 Jahre lang dauernde Zusammenarbeit und lebenslange innige Freundschaft der beiden Wissenschaftler. Die im Mai 1908 in der Physikalischen Zeitschrift erschienene Abhandlung Über die Absorption der Beta-Strahler einiger Radioelemente ist die erste gemeinsame Publikation von insgesamt 50, und bereits kurze Zeit später veröffentlichte Hahn und Meitner die Entdeckung eines neuen kurzlebigen Produktes des Actiniums, des Actinium-C. Nachdem die Physikerin Harriet Brooks 1904 zum ersten Mal den radioaktiven Rückstoß beobachtet, aber falsch gedeutet hatte, gelang es erst Otto Hahn 1908/09, den Rückstoß bei der α-Umwandlung nachzuweisen und richtig zu interpretieren. Otto Hahn formulierte das so: „ Der Zerfall eines radioaktiven Atoms geschieht bekanntlich explosionsartig. Die α-Strahlen erreichen eine Geschwindigkeit bis zu ein Zehntel der Elektronen nahezu volle Lichtgeschwindigkeit. Zerplatzt nun ein derartig radioaktives Atom, so wird das übrig bleibende Restatom durch das Ausschleudern der Elektronen oder mehr noch der α-Strahlen einen Rückstoß bekommen, ähnlich wie eine Kanone, wenn das Geschoss den Lauf verlässt. Die Geschwindigkeit des Restatoms bestimmt sich daher nach dem Schwerpunktsatz. “Der Physiker Walther Gerlach kommentierte hierzu rückblickend: „ Eine grundsätzliche bedeutungsvolle physikalische Entdeckung mit weit tragenden Folgen für die weitere Klärung der radioaktiven Umwandlung. Der radioaktive Rückstoß brachte nicht nur den Beweis, dass für den damals prinzipiell noch nicht verstehbaren radioaktiven Zerfallsvorgang – man wusste noch nichts von einem Atomkern, welchen Hahn nun so anschaulich ein Zerplatzen eines Atoms nennt – die mechanischen Grundsätze von Energie und Impuls gelten. “In der Folgezeit wurden von Hahn und Meitner mit der von ihnen neu entwickelten Rückstoßmethode mehrere neue radioaktive Substanzen entdeckt, unter anderem die Isotope Polonium-214, Ti-207, Ti-208 und Ti-210. Vom 13. bis 15. September 1910 nahm Hahn als Vertreter Deutschlands am ersten Internationalen Radiumkongress in Brüssel teil und wurde Mitglied der dort neu gegründeten Radiumstandardkommission zusammen mit Bertram M. Boltwood, Marie Curie, Stefan Meyer, Ernest Rutherford und Frederick Soddy. Ende März 1912 tagte die Kommission erneut, diesmal in Paris, im Institut und in der Wohnung von Marie Curie, die ein Radiumstandardpräparat aus reinstem, wasserfreien Chlorid hergestellt hatte. Lise Meitner schrieb an Hahn, der sich anschließend noch in der Schweiz aufhielt: „Ich bin schon neugierig, was Sie von Paris erzählen werden. Dass Sie so vielerlei zu tun haben, darf Sie nicht ärgern, umsonst ist man hier nicht bemüht. “Am 15. Am 10. Oktober 1910 wurde Otto Hahn von der preußischen Staatsregierung in Rücksicht auf seine anerkennenswerten wissenschaftlichen Leistungen der Titel Professor verliehen, aber erst 1919 erhielt Hahn den Lehrauftrag für Radioaktivität an der Berliner Universität. 1912 wurde Hahn die Leitung der radiochemischen Abteilung im neu geschaffenen Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem übertragen (heute Hahn-Meitner-Bau der Freien Universität Berlin, Thielallee 63). Als Nachfolger von Alfred Stock war er dann von 1928 bis 1946 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie, das er schon seit 1926 kommissarisch geleitet hatte. Bereits 1924 erfolgte Hahns Ernennung zum ordentlichen Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Auf Vorschlag von Einstein, Haber, Planck, Schlenk und von Laue. Hochzeit mit Edith Junghans. Nachdem Otto Hahn anlässlich einer Tagung des Vereins Deutscher Chemiker in Stettin im Juni 1911 auf einer Dampferfahrt zur Ostsee die 23-jährige Kunststudentin Edith Junghans kennengelernt hatte, heiratete das Paar am 22. März 1913 in Ediths Geburtsstadt Stettin, wo der Vater, Justizrat Paul Ferdinand Junghans, bis zu seinem frühen Tode 1915 Präsident des Stadtparlaments war. Die Hochzeitsreise führte das junge Paar zunächst nach Südtirol und Bozen. Otto Hahn schreibt in Mein Leben: „ Von Bozen fuhren wir weiter zum Gardasee und machten Station in San Vigilio auf der stilleren Ostseite des Sees. San Vigilio mit seiner wundervollen Zypressenallee und das einfache hübsche Hotel gefielen uns so gut, dass wir beschlossen, hier zu bleiben und nicht, wie geplant, bis Brioni zu fahren. Wenn der letzte Passagierdampfer den Ort abends verlassen hatte, waren wir mit einigen Malern fast allein. Meine Frau, die eine große Schwimmerin war, bemühte sich, mich auch für das Wasser zu begeistern. Es war aber so kalt, dass ich fluchtartig wieder festen Boden suchte. So machten wir stattdessen Spaziergänge auf die schönsten Anhöhen um San Vigilio herum und auf den alles überragenden Monte Baldo. Gelegentliche Dampferfahrten führten uns zu den vom Fremdenverkehr schon mehr erschlossenen Orten im Westen und Süden. “Zitat Ende. Aus der Ehe ging 1922 als einziger Sohn der spätere Kunsthistoriker und Architekturforscher Hanno Hahn hervor, der 1960 zusammen mit seiner Frau und Assistentin Ilse Hahn auf einer Studienreise in Frankreich tödlich verunglückte. Sie hinterließen einen 14-jährigen Sohn, Dietrich Hahn. Zum Gedächtnis an Hanno und Ilse Hahn und zur Förderung junger begabter Kunsthistoriker wurde im Jahre 1990 der inzwischen international angesehene Hanno - und Ilse-Hahn-Preis für hervorragende Verdienste um die italienische Kunstgeschichte geschaffen, der alle zwei Jahre vom Kuratorium der Bibliotheca Hertziana in Rom verliehen wird. Erster Weltkrieg und Entdeckung des Protactiniums. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde Otto Hahn zum Militärdienst einberufen. Zunächst diente er von August bis Dezember 1914 als Offiziersstellvertreter in zwei Regimentern an der Westfront, danach wurde er Offizier und Mitglied der von Fritz Haber geleiteten Spezialeinheit für chemische Kriegsführung. Unter anderem mit James Franck, Gustav Hertz und Wilhelm Westphal. Diese entwickelte, testete und produzierte Giftgas für Kriegszwecke, schulte das Militär für den Umgang mit Giftgas und bereitete den Einsatz an der Front vor und überwachte die Gasangriffe. Zitat: „ Hahn hatte zunächst Bedenken, da er glaubte, das die Verwendung giftiger Gase im Krieg gegen die Haager Konvention verstieß. Aber er ließ sich von Haber überreden. Das seine persönliche wie staatsbürgerliche Erziehung bestimmende Pflicht - und Pflichterfüllungsprinzip und dazu die so humane Begründung, Gas verkürze den Krieg, erhalte also Menschenleben, der unselige Satz, dass der Zweck die Mittel heiligt, hatte seine Wirkung getan. 30 Jahre später, als mit der gleichen Argumentation der Abwurf der Atombomben in Japan gerechtfertigt werden sollte, musste Otto Hahn schwerer als sonst irgendjemand darunter leiden. Zitat Ende, Walther Gerlach. Hahn diente dem Gasregiment, dem Pionierregiment 35, vom Januar 1915 bis Kriegsende mit nur wenigen längeren Unterbrechungen. Er pendelte dabei ständig zwischen Ost-, West- und Südfront, Habers Institut für Physikalische Chemie in Berlin und den Bayerwerken in Leverkusen. Für seine militärischen Verdienste erhielt Hahn die Hessische Tapferkeitsmedaille, beide Klassen des Eisernen Kreuzes, den Albrechtsorden mit Schwertern und das Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern. Ab Dezember 1916 wurde Hahn Mitglied des Hauptquartiers seiner Majestät in Berlin und konnte sich daher zwischen Januar und September 1917 an seinem Institut wieder verstärkt der Radiumforschung widmen. 1917 isolierte er mit Lise Meitner eine langlebige Aktivität, sie nannten das Element Proto-Actinium und veröffentlichten ihre Arbeit 1918 unter dem Titel Die Muttersubstanz des Actiniums, ein neues radioaktives Element von langer Lebensdauer in der Physikalischen Zeitschrift. 1913 hatten Franjas und Göhring eine kurzlebige Aktivität aus Uran isoliert, UX2, und das Element Brevium genannt. Die beiden Aktivitäten sind unterschiedliche Isotope des gleichen Elements Nummer 91, das 1949 von der IUPAC endgültig Protactinium genannt wurde und Hahn und Meitner als alleinige Entdecker bestätigte. Bereits in den Jahren 1924 und 1925 wurden sie für ihre Entdeckung von mehreren Kollegen für den Chemie-Nobelpreis vorgeschlagen, unter anderem von Max Bergmann, Viktor Moritz Goldschmidt und sogar von Kasimir Franjas selbst, der die entscheidende Veröffentlichung von Hahn und Meitner neidlos anerkannte. Entdeckung der Kernisomerie. Im Februar 1921 veröffentlichte Otto Hahn die erste Mitteilung über seine Entdeckung des Uran-Z-234. Das ist die Entdeckung der Kernisomerie, die Walther Gerlach rückblickend so beschrieb. Zitat: War die Entdeckung der Isotopie Hahn entgangen, weil er den Schritt vom experimentell nachweisbaren chemischen nicht unterscheidbar zu dem extrapolierten chemisch gleich nicht wagte, so gelang ihm 1921 eine für die Kernphysik viel später sehr bedeutungsvoll werdende, damals unverständliche Entdeckung, die Kernisomerie. Das Wort entstammt der allgemeinen Chemie. Moleküle, welche die gleiche atomare Zusammensetzung haben, sich aber dennoch wegen verschiedener Strukturen in ihren Eigenschaften unterscheiden, nennt man isomere Moleküle. Wieder beruht die Hahnsche Entdeckung auf dem zähen Suchen nach der Ursache einer geringfügigen Abweichung vom Normalen. Wie er zu dieser Entdeckung kam und diese gegen jeden Einwand sicherstellte, das hielt Hahn für seine beste Arbeit. Zitat Ende. Erst 15 Jahre später, 1936, gelang dem jungen Carl Friedrich von Weizsäcker, das Phänomen der Kernisomerie als metastabile Zustände der Atomkerne theoretisch zu erklären. Auch für diese Entdeckung deren volle Bedeutung noch einige wenige erkannten, wurde Otto Hahn 1923 unter anderem von Max Planck für den Chemie-Nobelpreis vorgeschlagen. Weithin bekannt wurde die von Hahn 1926 im Springer Verlag publizierte erste Monographie Was lehrt uns die Radioaktivität über die Geschichte der Erde?, die nach ihrer Veröffentlichung rasch zu einem Standardwerk wurde und in der Hahn die seinerzeit noch nicht allgemein anerkannte und umstrittene Theorie der Kontinentalverschiebung von Alfred Wegener voll bestätigte: „ Die Gefahr, dass sich unberufene Hände dieses reizvollen Themas bemächtigten, war sehr groß. Nun hat es durch den berufenen Sachverständigen eine Bearbeitung erfahren. Das Buch behandelt drei große Probleme der Geologie respektive der Geophysik, die alle drei durch die Forschung auf dem Gebiet der Radioaktivität eine neue Beantwortung erfahren: Erstens, das Alter der festen Erdkruste; zweitens, den Wärmehaushalt der Erde; drittens, die periodischen Oberflächenveränderungen der festen Erdkruste, Gebirgsauffaltungen. Auf jeden Fall mag dieses klar geschriebene kleine Buch jedem empfohlen sein, der sich über die geophysikalische Bedeutung der radioaktiven Prozesse orientieren will. “Aufgrund gemeinsamer geologischer Interessen entwickelte sich zwischen Hahn und Fridtjof Nansen, der ihm seine Untersuchung Klimaveränderungen in geschichtlicher Zeit und Nacheiszeit gewidmet hatte, eine umfangreiche wissenschaftliche, sehr freundschaftliche Korrespondenz bis zu dessen Tode im Jahr 1930. Angewandte Radiochemie. In den 1920er Jahren schuf sich Otto Hahn ein neues Arbeitsgebiet. Mit der von ihm neu entwickelten Emaniermethode und dem Emaniervermögen begründete er die angewandte Radiochemie zur Erforschung allgemeiner chemischer und physikalisch-chemischer Fragen. Applied Radiochemistry ist der Titel seines 1936 in englischer und später in russischer Sprache erschienenen Lehrbuchs, das die 1933 von Hahn während seiner Gastprofessur an der Cornell University in Ithaca, New York, gehaltenen Vorlesungen enthält. Diese Publikation hatte einen bedeutenden Einfluss auf praktisch alle Nuklearwissenschaftler in den 1930er und 1940er Jahren, vor allem in den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion. Glenn T. Seaborg, der Mitentdecker zahlreicher Transuran-Elemente und damalige Präsident der United States Atomic Energy Commission, schrieb 1966 im Vorwort der amerikanischen Ausgabe von Hahns wissenschaftlicher Autobiografie: „Mitte der 30er Jahre sowie in Verbindung mit unserer Arbeit mit Plutonium einige Jahre später benutzte ich sein Buch Applied Radiochemistry als meine Bibel. Ich denke, es ist gerecht, Otto Hahn als den Vater der Radiochemie und der daraus entstandenen modernen Kernchemie zu bezeichnen. “Die Entdeckung der Kernspaltung 1938. Gemeinsam mit Lise Meitner und seinem Assistenten Fritz Straßmann setzte Hahn die Forschungsarbeiten fort, die der italienische Physiker Enrico Fermi durch den Beschuss von Uran mit Neutronen 1934 begonnen hatte. Bis 1938 glaubten alle Wissenschaftler, dass die Elemente mit Ordnungszahlen größer als 92, die sogenannten Transurane, entstehen, wenn man Uranatome mit Neutronen beschießt. Eine Ausnahme stellte die Chemikerin Ida Noddack dar. Sie nahm den Paradigmenwechsel von 1938/39 vorweg, indem sie in angewandte Chemie mutmaßte: „ Es wäre denkbar, dass bei der Beschießung schwerer Kerne mit Neutronen diese Kerne in mehrere größere Bruchstücke zerfallen, die zwar Isotope bekannter Elemente, aber nicht Nachbarn der bestrahlten Elemente sind. Aber kein Physiker griff die noddacksche Hypothese auf und überprüfte sie, auch Ida Noddack selbst nicht. Der Zerfall schwerer Atomkerne in leichtere Elemente galt als ausgeschlossen. Hahn hatte seinen verehrten Lehrer und Freund Ernest Rutherford über den Verlust der sogenannten Transuran-Arbeiten von Beginn an auf dem Laufenden gehalten und ihn über alle Fortschritte informiert. Ende April 1936 schrieb ihm Rutherford: Zitat: Vielen Dank für deine kurzen Zeilen und für die Übersendung der Kopien deiner neuesten Artikel über die Neutronenumwandlungen des Urans. Die Untersuchung dieses Punktes muss ganz genau in dein Gebiet gefallen sein, und ich bin sicher, dass es dir sehr viel Spaß gemacht hat, die Beschaffenheit der Uranumwandlungsprodukte klären zu können. Es ist alles sehr interessant und geht so schnell, dass es schwierig ist, alle erzielten Ergebnisse im Gedächtnis zu behalten. Zitat Ende. Es ist eine Tragik, dass Ernest Rutherford, der immer der Überzeugung war, die Nutzbarmachung der Kernenergie würde niemals Realität werden, den großen Durchbruch seines Schülers Otto Hahn nicht mehr erleben konnte. Rutherford starb am 19. Oktober 1937 in Cambridge, 66 Jahre alt, an den Folgen einer Operation, nur 14 Monate vor der Entdeckung der Kernspaltung. Am 13. Juli 1938 emigrierte Lise Meitner nach Hahns vorbereitender Hilfe und in Begleitung des holländischen Chemikers Dirk Coster von Berlin illegal über die Niederlande nach Schweden, da sie durch den Anschluss Österreichs an Deutschland im März 1938 ihre österreichische Staatsbürgerschaft verloren hatte und wegen ihrer jüdischen Abstammung in besonderer Weise gefährdet war. Sie selbst war sich in der Zeit zuvor der drohenden Gefahr weit weniger bewusst als Hahn, der fürchtete, Lise Meitner könne sehr bald ein Opfer der NS-Rassenideologie werden. Die letzte Nacht vor ihrer Abreise aus Berlin verbrachte sie im Dahlemer Haus von Edith und Otto Hahn, der ihr für dringende Notfälle einen wertvollen Brillantenring, ein Erbstück seiner Mutter, schenkte. Im Rückblick schrieb Hahn, Zitat: Coster selbst traf erst auf der Bahn mit ihr zusammen, dann reisten sie beide ab. Die Gefahr für Lise Meitner bestand in den mehrfachen Kontrollen in den nach dem Ausland fahrenden Eisenbahnzügen durch die SS. Wir zittern, ob sie durchkomme oder nicht. Einen Tag später kam das verabredete Telegramm, dem wir entnehmen, dass Lise in Holland war. Ich werde den 13. Juli 1938 nie vergessen. Zitat Ende. Als Otto Hahn und Fritz Straßmann im Dezember 1938 in einer mit Neutronen bestrahlten Uranprobe nach Transuranen suchten, fanden sie Spuren des Elements Barium. Zum Nachweis diente ein organisches Bariumsalz des jüdischen Chemikers Wilhelm Traube, dessen spätere Verhaftung und Ermordung Hahn vergeblich zu verhindern suchte. Aufgrund des verschiedenen Experiments am 17. Dezember 1938, der berühmten Radium-Barium-Mesothorium-Fraktionierung, schloss Otto Hahn auf ein Zerplatzen des Urankerns in mittelschwere Atomkerne. Dies war die Entdeckung der Kernspaltung. Hahn und Straßmanns radiochemische Ergebnisse wurden am 6. Januar 1939 in der Zeitschrift Die Naturwissenschaften veröffentlicht und waren der unwiderlegbare Beweis, der durch Berechnungen der bei der Reaktion beteiligten Energien bestätigt wurde, dass das Uran in kleinere, aus leichteren Elementen bestehende Bruchstücke gespalten worden war. In ihrer zweiten Veröffentlichung vom 10. Februar 1939, in der sie erstmals den Begriff Uranspaltung verwendeten, sagten Hahn und Straßmann voraus, dass bei dem Spaltvorgang mehrere zusätzliche Neutronen freigesetzt werden könnten – ein Vorgang, der später von Frédéric Joliot, Hans von Halban und Lew Kowarski experimentell bestätigt und als Kettenreaktion verifiziert wurde. Am 11. Februar 1939 – Otto Hahn hatte, ohne die Physiker in seinem Institut zu informieren, Lise Meitner als einzige über seine radiochemischen Experimente brieflich vorab in Kenntnis gesetzt – lieferten Lise Meitner und ihr inzwischen ebenfalls nach Schweden emigrierter Neffe Otto Robert Frisch eine erste theoretisch-physikalische Erklärung der Kernspaltung in der englischen Zeitschrift Nature. Frisch schätzte darin die entstandene Energie auf ca. 200 Millionen Elektronenvolt und prägte dabei den Begriff Nuclear Fission (Kernspaltung), der in der Folgezeit international anerkannt wurde. Dass Otto Hahn seine Kollegin und lebenslange Freundin Lise Meitner als erste und zunächst exklusiv über die große Entdeckung informiert hat, dazu gehörte sehr viel Mut. Man bedenke: Ein deutscher Institutsdirektor informiert im Jahr 1938 über eine Jahrhundertentdeckung zuerst seine emigrierte jüdischstämmige Kollegin, das hätte ihn leicht ins KZ Sachsenhausen bringen können. Diese Tat ist eines der vielen Beispiele für den unverdrossenen Mut, die unerschütterliche Freundestreue, die Ehrlichkeit und Geradlinigkeit des großen Gelehrten. Gerd Brosowski. In einer späteren Würdigung schrieb Lise Meitner: „ Die Entdeckung der Kernspaltung durch Otto Hahn und Fritz Straßmann hat ein neues Zeitalter in der Geschichte der Menschheit eröffnet. Die dieser Entdeckung zugrunde liegende wissenschaftliche Leistung scheint mir darum so bewundernswert, weil sie ohne jede theoretische Wegweisung auf rein chemischem Weg erreicht worden ist. “In einem ARD-Interview vom 8. März 1959 ergänzte sie: „Es gelang mit einer ungewöhnlich guten Chemie von Hahn und Straßmann, mit einer fantastisch guten Chemie, die zu dieser Zeit wirklich niemand anderer gekonnt hat. Später haben es die Amerikaner gelernt. Aber damals waren wirklich Hahn und Straßmann die einzigen, die das überhaupt machen konnten, weil sie so gute Chemiker waren. Sie haben wirklich mit der Chemie einen physikalischen Prozess sozusagen nachgewiesen.” Fritz Straßmann erwiderte in demselben Interview präzisierend: „Frau Professor Meitner hat erklärt, dass der Erfolg auf die Chemie zurückzuführen ist. Ich muss sie etwas korrigieren, denn die Chemie hat lediglich zustande gebracht eine Isolierung der einzelnen Substanzen, aber nicht eine genaue Identifizierung. Um das durchzuführen, war die Methode von Herrn Professor Hahn notwendig. Das ist also sein Verdienst.” Und in einem Artikel Otto Hahn, der Entdecker der Uranspaltung von 1955, hob Lise Meitner explizit hervor: „Hahn ist einer der Begründer der Radiochemie und hat als solcher eine erhebliche Zahl neuer radioaktiver Substanzen entdeckt. Mit großer Erfindungsgabe hat er es verstanden, diese auf vielerlei physikalische, chemische und geologische Probleme anzuwenden. Letztlich gehört auch seine große Leistung, die Entdeckung der Uranspaltung, für die er den Nobelpreis erhalten hat, in diese Arbeitsrichtung. Hahns folgenreichste Leistung ist zweifellos die Entdeckung der Uranspaltung, die zur Erschließung einer fast unerschöpflichen Energiequelle mit sehr eingreifenden Anwendungsmöglichkeiten zum Guten oder Bösen geführt hat. Wie sehr Hahn die Beschränkung auf friedliche Ausnutzung der Atomenergie am Herzen liegt, geht aus vielen seiner Reden und Vorträge hervor.” Dennoch wird von einigen der theoretischen Physik nahestehenden Historikern gelegentlich kontrovers diskutiert, welchen Anteil Lise Meitner an dem experimentell-radiochemischen Nachweis der Kernspaltung hatte. Zum Beispiel bezeichnete Ernst Peter Fischer, Physiker und Wissenschaftshistoriker der Universität Koblenz, die Tatsache, dass Lise Meitner keinen Nobelpreis erhielt, sogar drastisch als Dummheit der schwedischen Akademie. Sowohl Fritz Straßmann als auch Lise Meitner höchstpersönlich hätten dieser simplifizierenden Einschätzung entschieden widersprochen. Eine deutliche Meinung vertrat auch die Leiterin des Instituts für Radiumforschung in Wien, Berta Karlik, die an ihre Kollegin Erika Krämer schrieb, Zitat: Da ich die Berliner Arbeiten seinerzeit eingehend verfolgt habe und sowohl mit Hahn wie auch mit Meitner persönlich so gut bekannt, ja befreundet war, bin ich stets der Auffassung gewesen, dass die Entdeckung der Spaltung einzig und allein Hahn zuzuschreiben ist. Zitat Ende. Während des Krieges arbeitete Otto Hahn zusammen mit den Mitarbeitern Hans-Joachim Born, Siegfried Flügge, Hans Groethe, Walter Seelmann-Eckbert und Fritz Straßmann an den Spaltreaktionen des Urans und stellte bis 1945 eine Liste von nachgewiesenen 25 Elementen und 100 Isotopen auf. Eine erstaunliche Leistung unter den durch den Krieg stark eingeschränkten Arbeitsbedingungen. Teiflingen, 1944 bis 1945. In der Nacht vom 11. zum 12. Februar 1944 wurde das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie von einer schweren Bombe getroffen, sodass eine konstruktive Forschungsarbeit kaum mehr weitergeführt werden konnte. An seinen Bruder Heiner in Frankfurt am Main schrieb Otto Hahn, Zitat: Mein Institut hat einen Volltreffer, der wohl gerade in meinem Direktorenzimmer explodiert ist. Die Hälfte des schönen Instituts wurde damit restlos zerstört. Alle meine Dokumente, Sonderdrucke, Manuskripte, Briefwechsel etc. sind atomisiert. Wertvolle und jetzt nicht wiederherstellbare Apparaturen, die im Frieden viele Tausende kosten, sind dahin. Zitat Ende. Hahn entschloss sich daher, sein Institut nach Süddeutschland auszulagern, das von alliierten Bombenangriffen noch weitgehend verschont blieb. In Teilfingen, Württemberg, konnten drei leerstehende Textilfabriken gefunden werden und in diese die noch intakten Reste des Instituts, insbesondere die stark aktiven Präparate und die Beryllium-Neutronenquellen integriert werden. Otto Hahn und seine Frau bezogen zwei Zimmer in der Villa des Textilfabrikanten Julius Hackenmüller in der Panoramastraße 20, in denen sie bis zum Kriegsende untergebracht waren. In der Zeit des Nationalsozialismus 1933 bis 1945. Durch sein energisches und konsequentes Auftreten gegenüber den NS-Behörden konnte Otto Hahn, der von Anbeginn an ein Gegner der Nazi-Diktatur war und sich immer wieder erfolgreich der Aufforderung zur Mitgliedschaft in der NSDAP widersetzte, zusammen mit seiner couragierten Frau Edith vielen gefährdeten und verfolgten Institutsangehörigen und Privatpersonen beistehen und sie vor Fronteinsatz oder gar der Deportation in ein Konzentrationslager bewahren. Zitat: In den Kriegsjahren wurde er für viele der Bewahrer des Lebens. Er war immer bereit zu helfen und zu stützen, wenn ernste Schwierigkeiten drohten. Nur schnell Fertigem trat er mit ernster, auch ironischer Mahnung entgegen. Zitat Ende. Hans-Joachim Born und Fritz Straßmann. Zitat: Zahllos sind die Fälle, in welchen das Ehepaar Hahn Bedrängten und Verfolgten half, offen oder noch mehr im Verborgenen, ohne Rücksicht auf die eigene Gefährdung. Zitat Ende. Walter Gerlach. Auch praktische humanitäre Überlebenshilfe für untergetauchte Mitbürger hat das Ehepaar Hahn geleistet, insbesondere Edith Hahn, wie aus diesem Bericht hervorgeht. Zitat: Hahns waren einmal bei uns, und Frau Hahn erzählte, dass sie Hunderte von illegal in Berlin untergetaucht lebenden Juden kenne, die in Kohlekellern und Dachböden verborgen würden, aber dass sie langsam verhungerten, weil sie ja keine Lebensmittelkarten bekamen, keine Fleischmarken, keine Brotmarken. Da muss ich ungefähr 16 gewesen sein. Das war, glaube ich, Anfang 1943 oder Ende 1942. Und während sich Hahn und meine Eltern darüber unterhielten, auch über die Gefahr bei Luftangriffen, dass die illegal in Berlin lebenden Juden ja immer in den Dachböden bleiben müssten, der Luftschutzkeller wegen, hatte ich den Eindruck, da müsste man doch etwas tun, und habe dann eine Reihe von Freunden gewonnen. Wir sammelten teils eigene, teils fremde Lebensmittelmarken, haben natürlich niemand kennengelernt von den Empfängern, sondern ich brachte sie nach Lichterfelde, wo Hahns wohnten, zu Frau Hahn, und sie hatte den Verteilungsmechanismus. Zitat Ende. Wolf Jobst Ziedler. Schon Anfang 1934 war Hahn aus Protest gegen die Entlassung jüdischer Kollegen, darunter Lise Meitner, James Franck und Fritz Haber, aus dem Lehrkörper der Berliner Universität ausgetreten. Max von Laue erinnert sich in einem Brief an seinen Freund Otto Hahn, Zitat: Die Feuerprobe hatte unsere Freundschaft erst 1933 und danach zu bestehen. Über Hitler und den Nationalsozialismus dachten wir dasselbe. Und wir setzten, was wir dachten, soweit möglich auch in Taten um. Wie oft hast du, wie oft habe ich jüdischen Bekannten und anderen Verfolgten seelisch geholfen, indem wir sie allen Verboten zum Trotz besuchten oder in unsere Häuser einluden. Auch praktischer Unterstützung wissen wir uns zu erinnern, indem wir, meist unabhängig voneinander, ihnen die Auswanderung erleichterten. In der Preußischen Akademie konnten wir mehrmals den Braunen einen Strich durch die Rechnung machen, zum Beispiel bei Wahlen. Dies hatte gegenüber dem Umfang des grauenvollen Geschehens wenig zu bedeuten. Für Weiteres reichte unser Einfluss nicht aus. Dein Meisterstück war es jedenfalls, als der Lise Meitner, für die wir alle gebangt hatten, die Flucht nach Holland gelang. Zitat Ende. Der Chemiker Hans Götte, seit 1935 einer von Hahns Mitarbeitern im KWI für Chemie, der sich insbesondere bei der Institutsverlagerung nach Tailfingen 1944 bleibende Verdienste erworben hatte, schrieb in einem Rückblick, Zitat: Zur Macht hatte Otto Hahn kein Verhältnis. Weder lag ihm das Geringste daran, zu herrschen oder zu organisieren, noch erregten die Mächtigen seine Bewunderung. Wo, wie im Dritten Reich, die Macht missbraucht wurde, hat er sich mit großem persönlichen Mut dagegen gewendet. Es sei nur daran erinnert, dass er seiner langjährigen Kollegin Lise Meitner persönlich zur Flucht über die holländische Grenze verhalf. Untergetauchte jüdische Mitbürger versorgte er mit Brotkarten und anderen lebenswichtigen Dingen. Selbst bei geringfügigen Anlässen hatte er sich gegen das System zur Wehr gesetzt. Seit 1943 in Straßburg eine Tagung abgehalten werden sollte, wollten zwei SS-Leute einem seiner Mitarbeiter schwedischer Nationalität die Einreise in das Elsass nicht gestatten. Der sonst so friedliche Hahn, er konnte, wenn es darauf ankam, sehr in Zorn geraten, fuhr die beiden mit erhobener Stimme so an, dass sie ihre Vorschriften vergaßen und die Reise nicht behinderten. Zitat Ende. Im November 1944 intervenierte Otto Hahn im Falle der Jüdin Maria Sara von Traubenburg, geborene Rosenfeld, wie es in der damaligen Nazi-Terminologie hieß. In einem Brief an den SS-Hauptscharführer Dobberke schrieb Hahn, dass Frau Dr. von Traubenburg als Physikerin und Mitarbeiterin ihres Mannes in den Geheimarbeiten über das Uran beteiligt gewesen sei. Nur sie könne die wichtigen Forschungsergebnisse ihres verstorbenen Mannes übersehen. Die Gestapo ließ sich von Hahns übertriebenen, aber wirkungsvollen Worten täuschen und deportierte Maria von Traubenberg nicht nach Auschwitz, sondern nach Theresienstadt, wo sie ein eigenes Zimmer bekam, um den Nachlass ihres Mannes zu bearbeiten. Sie war damit gerettet und überlebte. Ende 1945 verließ sie Deutschland und zog zu Verwandten nach England. Internierung in England 1945. Bei Kriegsende im April 1945 wurde Otto Hahn von alliierten Spezialeinheiten der Alsos-III-Mission in Tailfingen (heute Albstadt) festgenommen und nach kürzeren Zwischenaufenthalten in Reims, Versailles und Huy mit neun deutschen Physikern, darunter Max von Laue, Walther Gerlach, Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker, in dem Landhaus Farm Hall in Godmanchester nahe Cambridge interniert. Walther Gerlach schrieb: „ Alle hatten in irgendeiner Weise mit dem Uran-Verein an der Entwicklung eines Uranreaktors gearbeitet, außer Hahn selbst und Max von Laue. Warum man sie holte, war und blieb so unklar wie ihr Status, ob gefangen, interniert, in Schutzhaft, sichergestellt. Hahn erfand das Wort die Detainten, welche als Guests of His Majesty, at the pleasure of His Majesty, zu einem, abgesehen von Radio und Zeitungen, weltabgeschlossenen Leben gezwungen waren. Von Anfang an war er ganz selbstverständlich der Doyen der Gruppe. Schnelle Erfassung einer Situation, klares Urteil, Menschlichkeit, Humor, Schlagfertigkeit und Standhaftigkeit – alle Register standen ihm für die Verhandlungen mit den Betreuern, für die Regelung der Schwierigkeiten zur Verfügung. “Eine Beurteilung der britischen Bewachungsoffiziere charakterisiert Hahn als wohlwollend und kooperativ. „Ein Mann von Welt. Er hat sich von allen Professoren als am hilfsbereitesten erwiesen und sein Humor und gesunder Menschenverstand haben bei zahlreichen Gelegenheiten die Situation gerettet. Gegenüber England und Amerika ist er entschieden freundlich eingestellt.” In Farm Hall erfuhren die deutschen Wissenschaftler am 6. und 9. August vom Abwurf der amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Otto Hahn, der von dem diensthabenden Major Terence H. Ritter zuerst informiert wurde, war am Rande der Verzweiflung und, wie seine Gefährten berichteten, dem Suizid nahe, da er sich als Entdecker der Kernspaltung mitverantwortlich fühlte für den Tod und das Leiden hunderttausender japanischer Zivilisten. Carl Friedrich von Weizsäcker erinnert sich, „Otto Hahns Reaktion auf Hiroshima war erschrecklich. Denn Hahn war von früh an ein entschlossener Gegner des Nationalsozialismus. Er war ein guter, klassischer Liberaler. Seine ganze Hoffnung hatte er auf einen Sieg des Westens gesetzt, also auf einen Sieg Amerikas. Und nun erfuhr er, dass die Leute, auf die er seine Hoffnung gesetzt hatte, diese Waffe entwickelt und auch tatsächlich eingesetzt hatten. Das hat ihn erschüttert. Diese Erschütterung von Otto Hahn am Tage von Hiroshima hat ihn mir noch einmal ein ganz großes Stück menschlicher näher gebracht. Gerade weil evident war, dass er sich für etwas verantwortlich fühlte, das er nach jeder normalen Regel nicht zu verantworten hatte. Denn Otto Hahn war ein wirklich moralischer, reifer Mensch, und so waren die Toten von Hiroshima für sein Empfinden auf seinem Gewissen. Und für dieses Empfinden habe ich ihn verehrt.“ Und Werner Heisenberg schrieb in seinen Erinnerungen: „Am tiefsten getroffen war begreiflicherweise Otto Hahn. Die Uranspaltung war seine bedeutendste wissenschaftliche Entdeckung, sie war der entscheidende und von niemandem vorhergesehene Schritt in der Atomtechnik gewesen. Und dieser Schritt hatte jetzt einer Großstadt und ihrer Bevölkerung, unbewaffneten Menschen, von denen die meisten sich am Kriege unschuldig fühlten, ein schreckliches Ende bereitet.“ Hahn zog sich erschüttert und verstört in sein Zimmer zurück, und wir waren ernstlich in Sorge, dass er sich etwas antun könnte. In diesen schweren Stunden erwuchs Hahns aktiver Pazifismus, der ihn in den nachfolgenden Jahren zu einem der engagiertesten und bedeutendsten Vorkämpfer für Frieden, Abrüstung und Völkerverständigung werden ließ. Der Wissenschaftshistoriker Friedrich Herneck fasst in einer historischen Analyse die wesentlichen Punkte zusammen. Zitat: Dass die von Hahn erschlossene Einsicht zunächst nicht zum Nutzen der Menschheit, sondern zu ihrem Verderben, zur Schaffung von Massenvernichtungsmitteln ausgewertet wurde, ist den politischen Verhältnissen zuzuschreiben, in die diese Entdeckung zeitlich fiel. Den Gelehrten trifft daran keine Schuld. Aber gerade durch diese tragische Verkettung von Wissenschaft und Gesellschaft wurde Otto Hahn zu einer einzigartigen weltgeschichtlichen Gestalt, zu einem jener Naturforscher, die in ihrer Bedeutung hoch hinausragen über den Bereich ihres fachwissenschaftlichen Sondergebiets, wie auf andere Weise Galilei oder Darwin. Zitat Ende. Anfang Januar 1946 durfte die Gruppe der 10 Internierten wieder nach Deutschland zurückkehren und nach einem Aufenthalt in Alswede, Westfalen, wurden Hahn, Heisenberg und von Laue nach Göttingen in die britische Zone entlassen. Der Nobelpreis für Chemie 1944. Nachdem Hahn 1943 als auswärtiges Mitglied von der Königlich Schwedischen Akademie aufgenommen worden war, zeichnete sie ihn im Jahre 1944 mit dem Nobelpreis für Chemie aus. Zitat: Für seine Entdeckung der Spaltung schwerer Atomkerne. Zitat Ende. So die offizielle Begründung. Mit der Bekanntgabe wartete die Akademie jedoch noch bis nach dem Zusammenbruch der Hitler-Diktatur, denn sonst wäre Hahn gezwungen gewesen, den Nobelpreis abzulehnen. Daher wurde Hahns Wahl erst am 16. November 1945 veröffentlicht. Der Preis konnte ihm allerdings, da er sich im Dezember 1945 noch in englischer Internierung befand, erst ein Jahr später, am 10. Dezember 1946, von König Gustav V. von Schweden in Stockholm überreicht werden. Lise Meitner schrieb Ende November 1945 an ihre Freundin B. Brome-Aminoff, Zitat: Hahn hat sicher den Nobelpreis für Chemie voll verdient, da ist wirklich kein Zweifel, aber ich glaube, dass Frisch und ich etwas nicht Unwesentliches zur Aufklärung des Uranspaltungsprozesses beigetragen haben, wie er zustande kommt und dass er mit einer so großen Energieentwicklung verbunden ist, lag Hahn ganz fern. Zitat Ende. Karl Friedrich von Weizsäcker, Lise Meitners ehemaliger Assistent, ergänzte später: Er hat in der Tat diesen Nobelpreis verdient, hätte ihn auch verdient, ohne dass er diese Entdeckung gemacht hätte. Aber dass für die Kernspaltung ein Nobelpreis fällig war, ist wohl jedermann klar. Zitat Ende. Otto Robert Frisch schrieb 1956, Zitat: Das ist auch nach meiner Meinung ganz richtig. Die Entdeckung der Uranspaltung war die entscheidende Beobachtung, aus der sich alles Weitere sehr rasch entwickeln musste. Zitat Ende. Und Elisabeth Rohner, die ab 1919 am KWI für Chemie gearbeitet hatte und 1938 emigrieren musste, schrieb über Hahn in ihren Erinnerungen, Zitat: Ich habe oft gedacht, dass er einen zweiten Nobelpreis verdient hätte, den Friedensnobelpreis. Zitat Ende. Göttingen, die Gründung der Max-Planck-Gesellschaft 1948. Von 1948 bis 1960 amtierte Otto Hahn als Gründungspräsident der neu geschaffenen Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, die durch sein Wirken und seine weltweit geachtete Persönlichkeit das frühere Ansehen der Kaiser-Wilhelms-Gesellschaft zurückgewinnen konnte. Zitat: Noch in England erreichte ihn die Bitte des greisen Max Planck, die Präsidentenschaft der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu übernehmen. Im Februar 1946 übertrug man Otto Hahn die schwere Aufgabe, die aus dem Kriege noch geretteten Reste der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu sammeln um Bestand und Organisation der Gesellschaft zu erhalten und ihre Institute wieder mit wissenschaftlichem Leben zu erfüllen. Nur ein Mann seiner Größe, seines wissenschaftlichen Ansehens, seines untadeligen Charakters und seines gütigen Wesens, der bei jedem einzelnen seiner Weggefährten zwischen Schuld und Irrtum zu unterscheiden vermochte, konnte den Wiederaufbau der Gesellschaft unter dem Namen Max Plancks durchsetzen und der deutschen Wissenschaft einen neuen Anfang und ein neues Ziel setzen. 14 Jahre lang stand er als Präsident an ihrer Spitze, und als er im Jahre 1960 sein Amt abgab, gehörten der Max-Planck-Gesellschaft wieder 40 Institute und Forschungsstellen an, die 840 Wissenschaftlern Arbeitsmöglichkeiten boten. Die Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft wurde in den Jahren seiner Präsidentschaft durch das Königsteiner Staatsabkommen der Länder und durch laufende Zuschüsse des Bundes gesichert. Zitat Ende. Neues Zitat: Nachdem er das Amt übernommen hatte, halfen ihm seine angeborene Liebenswürdigkeit und die allem politischen Vorurteil ferne Sachlichkeit seines Denkens über manche Verhandlungsschwierigkeit hinweg. Er konnte gespannte Situationen durch ein Scherzwort auflösen und er gewann sich oft die Herzen selbst derer, die andere Wege gehen wollten als er. In der Aufbauzeit kam es eigentlich auf schnelle Entschlüsse an. Hahn traf nicht selten wichtige Entscheidungen, ohne irgendwelche Gremien zu fragen. Er freute sich, wenn er damit Erfolg hatte. Er wollte sich beim Wiederaufbau der Max-Planck-Gesellschaft nach dem Bild der alten Kaiser-Wilhelm-Industrie richten, die zwar für die damaligen Verhältnisse eine reichliche, im Vergleich zu den Notwendigkeiten der neuen Zeit aber eine äußerst bescheidene Ausrüstung besessen hatten. Hahn hatte keine rechte Freude an der enormen Expansion des wissenschaftlichen Betriebs, deren Unvermeidlichkeit er einsah, die er aber nur ungern mit seinem Namen deckte. Im Ganzen hat ihm trotzdem die aktive Teilnahme am Wiederaufbau Freude gemacht und am Ende seiner Amtszeit war er stolz auf die Max-Planck-Gesellschaft und das wissenschaftliche Leben in ihren Instituten, die unter seinen Händen entstanden waren. Zitat Ende. Werner Heisenberg, Zitat: So sehr er mit dem weithin sichtbaren und anerkannten Erfolg über den Ausbau der Institute und die Erweiterung der MPG wirkte, so nachdrücklich betonte er, dass diese Gesellschaft nur ein Glied der wissenschaftlichen Aktivität des Landes ist. Senat und Hauptausschuss der Forschungsgemeinschaft, deren tätiges Mitglied Hahn viele Jahre war, verdanken ihm manchen Rat und Hilfe. Seiner Objektivität und Uneigennützigkeit ging er so weit, die Befürwortung von Zuwendungen an die MPG hinter die finanziell schlechter gestellten Hochschulinstitute zurückzustellen. Hahn führte die MPG als Präsident bis 1960, aber auch unter seinem Nachfolger Adolf Butenandt nahm er an der Arbeit der Gesellschaft bis zu seinem letzten Lebensjahr tätigen Anteil. Die Ernennung zum Ehrenpräsidenten, der Dank der ihm ihre Existenz verdankenden Gesellschaft, war für ihn kein Schmuck, sondern eine Verpflichtung. Zitat Ende, Walther Gerlach. Frankfurt am Main, Eröffnungsrede auf der Alchemia 9, 1950. Auf der ersten Ausstellung für chemisches Apparatewesen nach dem Zweiten Weltkrieg, der Alchemia 9, im Juli 1950 in Frankfurt am Main war Otto Hahn eingeladen worden, die Eröffnungsrede zu halten. Seine Ansprache mit zahlreichen historischen Beispielen und Bezügen, der er den Titel Forschung und Technik, Freiheit und Verantwortlichkeit gab, gipfelte in den mahnenden Worten, Zitat: Das Ideal des Wissenschaftlers war immer die geistige Freiheit, das Streben nach Erkenntnis und die Möglichkeit, sie Gleichgesinnten mitzuteilen und sich an dem Erfolg zu erfreuen. Jeder Zwang, sei er privater oder staatlicher Art, führt zu Verkümmerung der Forschung, und Geheimnistuerei fördert das Misstrauen des Einzelnen gegen den Einzelnen, das Misstrauen der Völker gegeneinander. Es ist leider so, dass die geistige Haltung der Menschheit, ihr Verantwortungs - und ihr Mitgefühl gegenüber dem Nebenmenschen weit hinter dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zurückgeblieben ist, so dass dieser Fortschritt gegen statt für die Beziehungen der Menschen untereinander ausgenutzt werden kann. Die Wissenschaft ist heute zweifellos ein politischer Machtfaktor ersten Ranges geworden. Sie sollte deshalb vor politischen Entscheidungen, bei denen Ergebnisse der Forschung eine Rolle spielen, gehört werden. Wir sollten lernen, dass auch die größten technischen Leistungen, die größte sogenannte Tüchtigkeit, der Glaube, dass man alles tun kann, wenn es nur Erfolg verspricht, dass dies nicht die wichtigste Weltanschauung sein kann. Wir müssen wieder Ehrfurcht vor dem Menschenleben haben. Zitat Ende. Kampf gegen Kernwaffen und Atomversuche. Schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg trat Hahn unter dem Eindruck der amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki entschieden gegen den Einsatz der Kernenergie für militärische Zwecke auf. Er sah diese Art der Nutzung seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse als Missbrauch, ja sogar als Verbrechen an. So verstärkte er in den 1950er und 1960er Jahren sein Engagement in zahlreichen Aufrufen für Abrüstung, Frieden und Völkerverständigung, ohne sich allerdings von kommunistisch gesteuerten Initiativen vereinnahmen zu lassen. Eine an sich mehrfach herausragende Mitgliedschaft in dem von Frédéric Joliot-Curie gegründeten Weltfriedensrat lehnte Hahn ebenso strikt ab wie die Teilnahme an dessen diversen Kongressen oder die Unterzeichnung von pro-sowjetisch orientierten Manifesten, wie zum Beispiel in Warschau 1950, Stockholm 1951 oder in Wien und Ost-Berlin 1952. Rundfunkappell Cobalt 60, 1955. Weithin bekannt wurden Hahns Ausführungen in seiner Rundfunkrede vom 13. Februar 1955, Cobalt 60, Gefahr oder Segen für die Menschheit, die zeitgleich in Deutschland, Dänemark, Österreich und Norwegen wenige Tage später auch über die BBC in London weltweit übertragen wurde. Darin sagte er unter anderem, Zitat: In der Hand der politischen Führer liegt heute eine ungeheure Verantwortung. Wenn auch die gewöhnlichen Atombomben, wenn selbst die Wasserstoffbomben nur örtlich begrenzte, dort aber schreckliche Wirkungen haben, dann kommt doch darüber hinaus noch die Möglichkeit der Erzeugung des Kobalt 60 mit diesen Wasserstoffbomben. Ein geisteskranker oder machtbesessener Diktator könnte dann, nach dem Vorbilde après nous le déluge, die zivilisierte Welt damit aber auch sein eigenes Land dem Strahlentod übergeben. Auch ohne Kobalt entstehen bei der Explosion durch die dabei frei werdenden Neutronen gefährliche radioaktive Staubteilchen, die auf große Entfernungen fortgetragen werden können. Diese Möglichkeit darf niemals eintreten, und darum die Notwendigkeit einer wahrhaft internationalen Kontrolle über die Entwicklung der Atomwaffen oder besser eines friedlichen Zusammenlebens der Völker. Einem vereinten Appell aller verantwortungsbewussten Wissenschaftler, denen die Gefahren der Anwendung eines die Welt bedrohenden Kriegsmittels bekannt sind, sollte es doch gelingen, die Verantwortlichen der großen Politik auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs an einen Verhandlungstisch zu bringen. Heute ist der Krieg nicht mehr die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. In einem Bombenkrieg gibt es nicht mehr Sieger und Besiegte. Die großen Bomben zerstören in einem Augenblick die Stätten der Zivilisation. Die tödlichen Strahlungen tun dann ihr Vernichtungswerk langsamer, aber umfassend. Sollten nicht die vielen Möglichkeiten für Frieden und Wohlstand der Völker den Sieg davontragen können, wenn die Menschen wirklich erfahren, um was es geht? Die international große positive Resonanz auf diesen Appell, sogar seitens der Ostblockstaaten, nutzte Otto Hahn zu zahlreichen weiteren Aktionen mit vergleichbarem friedenspolitischem Inhalt. Mainauer Kundgebung von 1955 bis 1956. So war er unter anderem der Initiator der Mainauer Kundgebung vom 15. Juli 1955, in der zunächst 18 und ein Jahr später dann 52 Nobelpreisträger auf die Gefahren der Atombombe aufmerksam machten und die Staaten der Welt eindringlich vor der Anwendung von Kernwaffen jeglicher Art warnten. Darin heißt es unter anderem, Zitat: Mit Freuden haben wir unser Leben in den Dienst der Wissenschaft gestellt. Sie ist, so glauben wir, ein Weg zu einem glücklicheren Leben der Menschen. Wir sehen mit Entsetzen, dass eben diese Wissenschaft der Menschheit Mittel in die Hand gibt, sich selbst zu zerstören. Voller kriegerischer Einsatz der heute möglichen Waffen kann die Erde so stark radioaktiv verseuchen, dass ganze Länder und Völker vernichtet würden. Dieser Tod kann die Neutralen ebenso treffen wie die Kriegsführenden. Wenn ein Krieg zwischen den Großmächten entstünde, wer könnte garantieren, dass er nicht zu einem solchen tödlichen Kampf sich entwickelte? So ruft eine Nation, die sich auf einen totalen Krieg einlässt, ihren eigenen Untergang herbei und gefährdet die ganze Welt. Wir leugnen nicht, dass vielleicht heute der Friede gerade durch die Furcht vor diesen tödlichen Waffen aufrechterhalten wird. Trotzdem halten wir es für eine Selbsttäuschung, wenn Regierungen glauben sollten, sie könnten auf lange Zeit gerade durch die Angst vor diesen Waffen den Krieg vermeiden. In äußerster Gefahr wird keine Nation sich den Gebrauch irgendeiner Waffe versagen, die die wissenschaftliche Technik erzeugen kann. Alle Nationen müssen zu der Entscheidung kommen, freiwillig auf die Gewalt als letztes Mittel der Politik zu verzichten. Sind sie dazu nicht bereit, so werden sie aufhören zu existieren. Zitat Ende. Einige Wochen zuvor hatte Bertrand Russell bei Otto Hahn angefragt, ob er bereit sei, ein von ihm, Russell, vorbereitetes Manifest zu unterzeichnen, in dem auf die Auswirkungen von Atomwaffen hingewiesen werden sollte. Dieses sogenannte Russell-Einstein-Manifest wurde am 9. Juli, wenige Tage vor der Mainauer Kundgebung, veröffentlicht und später weithin bekannt. Dazu schrieb Otto Hahn in seinem Notizbuch am 12. Juli 1955, Zitat: Der Russell-Aufruf in den Zeitungen bringt etwa den Inhalt unseres Manifests. Aber wegen der einseitig linken Tendenz hatte ich Russell abgelehnt zu unterschreiben. Zitat Ende. Im selben Jahr appellierte Otto Hahn in seiner Rede auf der Hauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft an das gegenseitige Verständnis der Völker. Zitat: Wir fordern die Völker der Erde und ihre Staatsmänner auf, die Wege zu vermeiden, die zu der Zerstörung unserer Erde führen. Zunächst kann dies wohl kaum durch ein allgemeines Verbot der Atomwaffen geschehen. Heute verhindert noch der beiderseitige Besitz dieser Waffe ihre Anwendung. Aber die Formen des Austrags menschlicher Spannungen müssen sich grundsätzlich ändern. Wenn wir auch unserer eigenen Überzeugung gegenüber kritisch bleiben und dabei bereit sind, die Ansicht des Gegners zu verstehen, dann kommt vielleicht doch einmal die Zeit, in der die Kriege nicht durch Besitz einer genügend großen Anzahl von Massenvernichtungsmitteln verhindert werden, sondern durch das gegenseitige Verständnis der Völker, auch wenn ihre Ideologien so verschieden sind wie heute die von Ost und West. Zitat Ende. Göttinger Erklärung der 18 Atomforscher 1957. Ein Jahr später gehörte Otto Hahn zu den Verfassern der Göttinger Erklärung, in der er sich am 12. April 1957 zusammen mit 17 führenden westdeutschen Atomwissenschaftlern gegen die nukleare Aufrüstung der deutschen Bundeswehr wandte. Der damalige Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß, der die nukleare Bewaffnung energisch vorantrieb, äußerte sich daraufhin vor Journalisten abfällig und beleidigend über Hahn: „ Ein alter Trottel, der die Tränen nicht halten und nachts nicht schlafen kann, wenn er an Hiroshima denkt. “Bundeskanzler Konrad Adenauer entschärfte die Situation einige Tage später bei einer Aussprache mit Otto Hahn und vier führenden Wissenschaftlern der Göttinger 18 im Kanzleramt. Die Göttinger Erklärung fand in der öffentlichen Meinung nicht nur in Deutschland ein unerwartetes Echo, vor allem aber bei den Gewerkschaften und an Universitäten, wo sich eine starke studentische Opposition daran anlehnte. Bereits ein Jahr später gründete die SPD, die den Standpunkt der Göttinger 18 auch im Bundestag vertrat, das Komitee Kampf dem Atomtod, das ebenfalls vom Deutschen Gewerkschaftsbund unterstützt wurde. Die Londoner Wochenzeitung Observer kam Anfang Juni zu folgender Einschätzung: „Otto Hahn ist eine Gestalt der Weltgeschichte. Er ist auch eine Schlüsselfigur der gegenwärtigen deutschen Politik. Aber er besitzt keines der Attribute der traditionellen Helden aus den Geschichtsbüchern. Diese undefinierbare persönliche Vornehmheit zusammen mit seinem hohen Alter, seinem großen Ruhm und der Würde seiner Stellung verleihen Otto Hahn ein fast einzigartiges Prestige in Deutschland und verliehen im Frühjahr der Göttinger Erklärung ihre gewaltige Wirkung auf die deutsche Öffentlichkeit. In den Augen der Deutschen wog die Unterschrift von Otto Hahn wahrscheinlich schwerer als die übrigen 17 Wissenschaftler zusammen, und zwar nicht nur, weil er der große alte Mann der deutschen Wissenschaft ist, sondern weil seine Entscheidung lebendiger als jede andere einen Akt des Gewissens verkörperte. Am 28. Juni, während der Hauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft, hob Hahn in seiner Rede nochmals alle ihn bewegenden wesentlichen Punkte hervor. „Diese 18 haben, und zwar jeder für sich, im Bewusstsein ihrer besonderen Verantwortung aufgrund ihrer Sachkenntnis gehandelt. Dass der Aufruf vor allem von Seiten der Ostzone und der westdeutschen politischen Opposition ein so starkes Echo gefunden hat, hatten wir in diesem Umfang nicht erwartet. Dass wir mit einigen westdeutschen Regierungsstellen zunächst in einen gewissen Konflikt kommen mussten, war uns klar. Aber wir konnten es nicht ändern, wenn es wirklich endlich einmal zu einer ernsthaften Diskussion kommen sollte. Deshalb halten wir unser jetziges Vorgehen für berechtigt und wir stehen zu ihm. Wir glauben, damit der Weltöffentlichkeit einen Dienst erwiesen zu haben. Die zahlreichen persönlichen Zustimmungen, auch aus westlichen Ländern, bestätigen dies. Es sieht jetzt so aus, als ob wirklich allmählich Gedanken über eine Rüstungskontrolle ernsthaft diskutiert werden, und wir waren bei unserem Gespräch mit dem Herrn Bundeskanzler am 17. April tief beeindruckt von seiner Sorge vor dem Wettrüsten in der Welt und seiner Hoffnung auf eine allmähliche Abrüstung. Es war doch ein unerträglicher Zustand, dass die Schrecken eines heißen Atomkriegs immer wieder an die Wand gemalt wurden. Wenn die eine Seite sich brüstet, dass sie mit Superwasserstoffbomben das Polareis zum Schmelzen bringen kann, sodass die Kontinente überflutet werden, dann hätte die andere Seite daran erinnern können, dass sie Todesstaub mit Strontium-90 und Cobalt-60 über die feindliche Welt rieseln lassen und alles Leben dort für die Dauer unmöglich machen kann. Statt dieses Aufpeitschens in Furcht werden nun hoffentlich Wege gefunden, eine allmähliche Entspannung einzuleiten, auch auf das Risiko hin, dass die eine Seite ein Opfer bringt, ohne es zu wissen, wie sich die andere Seite zunächst dazu stellt. Aber wir müssen zu einer allmählichen Einschränkung des Rüstungswettlaufs kommen. Die dauernde Fortführung der H-Versuche ist dabei allerdings eine wenig angenehme Begleitmusik. Darum der Wunsch der Physiker nach Einstellung weiterer Versuche, die ja durch Versuche der Gegenseite immer wieder übertrumpft werden. Daher auch unsere Hoffnung, dass kleinere Länder keine Bomben herstellen sollten. Was können diese nützen? Sie können nur die Gefahr vermehren, dass plötzlich einmal eine Bombe explodiert und die weltweite Auseinandersetzung dann einsetzt. Ich denke, ich gehe mit meinen Kollegen von der Physik einig, wenn ich eine wirklich internationale, nicht von Parteien abhängige Aussprache der führenden Sachverständigen der USA und Europa, aber auch der russischen Physiker für einen sehr nützlichen Beitrag zur Verständigung halte. Zunächst wäre dies die Stelle, die die Methoden zur Kontrolle der Rüstungsvorbereitungen ausarbeiten könnte, und solche Methoden bestehen. Damit hoffen wir oder sind sogar überzeugt, unseren Regierenden im Bemühen um eine allmähliche Abrüstung einen wirklichen Dienst erweisen zu können. Der Genfer Kongress über die friedliche Verwendung der Atomenergie vor 2 Jahren stand im Zeichen freundschaftlicher Diskussionen zwischen Ost und West. Er hat die Tür zu manchem bis dahin gehüteten Geheimnis geöffnet. Warum nicht ein Kongress derselben Menschen zur friedlichen Verminderung und vielleicht Verhinderung eines Wettrüstens, das die Welt nicht mehr zur Ruhe kommen lässt? Ich bin kein Politiker, aber ich spreche hier nicht nur im Namen der 18 Atomphysiker, sondern ich bin überzeugt, ich spreche auch im Namen der ungezählten Menschen, die nicht in der Lage sind, dem Druck ihres Gewissens öffentlichen Ausdruck zu verleihen. Zitat Ende. Die Göttinger Erklärung und alle von ihr angeregten und beeinflussten Kampagnen waren letztlich erfolgreich, denn die deutsche Bundeswehr verblieb bis zum heutigen Tage atomwaffenfrei, und es ist wohl kaum anzunehmen, dass sich an diesem Zustand etwas ändern dürfte. Wiener Appell gegen A- und H-Bomben-Experimente 1957. Am 13. November 1957 folgte Otto Hahns Wiener Appell gegen die A- und H-Bomben-Experimente und am 28. Dezember 1957 sein Aufruf über den bulgarischen Rundfunk in Sofia für eine dringende internationale Entspannungspolitik und allgemeine atomare Abrüstung. Beide Appelle schloss Hahn mit den beschwörenden Worten, Zitat: Möge die Erkenntnis wachsen, dass bei der heute bestehenden Möglichkeit der Zerstörung alles irdischen Lebens ein großer Krieg nicht mehr die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Zitat Ende. Unter Hahns Zuhörern in Wien befand sich auch der Schriftsteller Reinhold Schneider, der darüber in seinen Tagebuchaufzeichnungen Winter in Wien berichtete. Zitat: Seine Bestimmung, seine Persönlichkeit beschäftigten mich immerfort, wie mir ja die Forscher als Regenten der Zeit mehr als die Künstler zu sagen haben vom Menschlichen, vom Schicksal des Geistes, von Geschichte. Otto Hahns Vortrag im besetzten Konzerthaus ist der Versuch einer Rechenschaft. Ein Mann, dessen Bestimmung Fragen und Finden ist, gelangte vor Sein und Nichtsein der Welt. Die Forschung war nicht darauf vorbereitet, die Verantwortung für Geschichte, ihren Übergang in Geschichte anzunehmen. Forschung kann sich vielleicht in persönlich-ethischem Sinne festigen. Ihr geschichtlicher Ort ist eine überraschende Entdeckung und kaum erforscht. Auch das Genie arbeitet heute im Steinbruch der Macht. Der kühne Versuch eines ringenden Gewissens, sittliche Freiheit zu dokumentieren, ist achtungsgebietend ergreifend. Die Zuhörer spüren, dass es sich nicht um einen Vortrag handelt, sondern um ein Ereignis. Während sie denken, packt der Redner über einen Stuhl gebeugt die Tafeln, die ihm zum Vortrag dienten, sorgfältig in seine Mappe. Macht und Unmacht des Geistes, Macht und Unmacht des Gewissens und also Persönlichkeit. Zitat Ende. Am 6. Dezember 1957 brachte die DDR-Tageszeitung Neues Deutschland folgende Meldung, Zitat: In einem Interview mit der Kopenhagener Zeitung Politiken äußerte der deutsche Atomphysiker Professor Hahn die Hoffnung, dass es den 18 Göttingern gelingen werde, jetzt eine breite internationale Bewegung von Wissenschaftlern zum Kampf gegen das Atomwettrüsten ins Leben zu rufen. Professor Hahn warnte mit Nachdruck vor den Plänen der USA, in allen westeuropäischen NATO-Ländern Atomraketenstützpunkte zu errichten und die Armeen dieser Länder mit Atomwaffen auszurüsten. Ein kleiner Hitler könnte dann die Möglichkeit bekommen, ganz Europa ins Verderben zu stürzen. “Im Januar 1958 unterzeichnete Otto Hahn gemeinsam mit Albert Schweitzer den Pauling-Appell an die Vereinten Nationen, in New York zum sofortigen Abschluss eines internationalen Abkommens zur weltweiten Einstellung der Kernwaffenversuche, und im Oktober – zusammen mit Clement Attlee, Edgar Faure, Tetsu Katayama – unter anderem das Abkommen, eine Versammlung zur Ausarbeitung einer Weltverfassung einzuberufen. Noch im selben Jahr wurde Hahn für herausragende Dienste um die Verbreitung des Völkerrechts, die Hugo-Grotius-Medaille mit dem Ölzweig der Internationalen Grotius-Stiftung in Den Haag verliehen. Moskauer Vertrag zur Einstellung von Atomtests 1963. Am 5. August 1963, nach Inkrafttreten des in Moskau beschlossenen Atomversuchsstopps, des sogenannten Moskauer Vertrages zwischen der Sowjetunion, den USA und Großbritannien, begrüßte Otto Hahn in einem Brief an den ADN das Abkommen und plädierte für den baldigen Beitritt der Bundesrepublik Deutschland. In einem Interview mit CTK Prag ergänzte er: „ Ich betrachte jedes Gespräch, das zu einer wirklichen Entspannung zwischen Ost und West führen kann, als wünschenswert. Deshalb begrüße ich wärmstens die Einstellung der Kernwaffenversuche in der Atmosphäre, im Kosmos und unter Wasser. Es ist bewiesen, dass die ständig wachsende Zahl solcher Tests auch die Radioaktivität der Luft und des Wassers anwachsen lassen. Ebenso bekannt ist die Tatsache, dass davon ein ungünstiger Einfluss auf die menschliche Gesundheit ausgeht, der sogar zu ernsten, erheblichen Schäden führen kann. Ich betrachte jeden Schritt zur Verhütung dessen als etwas Gutes. “Bereits zwei Wochen später, am 19. August 1963, trat die Bundesrepublik Deutschland dem Moskauer Vertrag bei und setzte somit umgehend Hahns Empfehlung in die Tat um. Bis zu seinem Tode wurde er nicht müde, eindringlich in Wort und Schrift vor den Gefahren des nuklearen Wettrüstens der Großmächte und einer radioaktiven Verseuchung der Erde zu warnen. Seit 1957 wurde Otto Hahn von internationalen Organisationen mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, unter anderem von der größten französischen Gewerkschaft CGT. Der Friedensnobelpreisträger von 1962, Linus Pauling, bezeichnete einmal Otto Hahn als einen meiner Vorbilder. Die erste UN-Konferenz Atome für den Frieden in Genf 1955. Am 17. Dezember 1954 schrieb Otto Hahn in einem Brief an den Präsidenten der UN-Generalversammlung, den früheren niederländischen Außenminister Eelco van Kleffens: „Wie ich aus amerikanischen Zeitungen und auch aus Paris erfahren habe, planen die Vereinten Nationen in New York eine allgemeine Aussprache über die Verwendung der Atomenergie für den Frieden. Dies ist ja ein Thema, das die ganze Welt interessiert, und es ist sehr zu begrüßen, dass die vielen Hemmungen, die einer allgemeinen internationalen Aussprache bisher entgegengestanden haben, allmählich gelockert werden. Meine persönliche Meinung ist nun die, dass man der Tagung eine möglichst große Resonanz dadurch verleihen könnte, dass man eine Anzahl international anerkannter Wissenschaftler zu den Besprechungen der Vereinten Nationen hinzuzieht. Ich denke dabei an solche Persönlichkeiten, die einerseits als wirkliche Sachverständige gelten können, aber auch an andere, denen die moralischen und ethischen Zukunftsmöglichkeiten der Verwendung der Atomenergie am Herzen liegen. “Im Juni 1955 wurde Otto Hahn von Außenminister Heinrich von Brentano gebeten, die Bundesrepublik Deutschland auf der ersten UN-Konferenz Atome für den Frieden in Genf zu vertreten und die Leitung der deutschen Delegation zu übernehmen. Am 8. August wurde die zwölftägige Konferenz in Anwesenheit der Abgeordneten aus 73 Nationen unter dem Vorsitz Homi Jehangir Bhabha eröffnet. Die Genfer Konferenz wurde für viele zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hunderte von Teilnehmern wurden sich zum ersten Mal des tieferen Sinnes einer Entdeckung bewusst, die nun 17 Jahre zurücklag und die durch Hiroshima und Nagasaki mit so entsetzlicher Deutlichkeit in das Weltbild unserer Zeit eingedrungen war. Vorträge, deren Inhalt zuweilen sensationell war, lösten sich mit Empfängen und Einzelgesprächen ab. Die Repräsentanten der Atommächte wetteiferten miteinander in der Preisgabe bisher geheim gehaltener Informationen. Aus den gesamten Einsendungen hatten die Vereinten Nationen 450 für den mündlichen Vortrag und die Diskussion auf der Tagung selbst ausgewählt. Es war denkbar bescheiden, was die deutsche Delegation an praktischer Erfahrung zum Sachgebiet der Konferenz in den Händen hielt. Indessen saß mitten unter den Teilnehmern jener Mann, der gerade in Bezug auf das Motto der Konferenz Atoms for Peace im Jahre 1938 den ersten, den entscheidenden Schritt getan hatte: Otto Hahn. Er war gewiss der allerletzte, dem nach der Uranspaltung auch nur ein Gedanke gekommen wäre, diese neue, noch weithin unübersehbare Kraft kriegerisch zu nutzen. Mit seinem Humor und seiner großen menschlichen Sicherheit gewann Otto Hahn auf der Konferenz schnell an Terrain, was uns übrigen Mitgliedern der deutschen Delegation sehr zugute kam. Wir gingen sogar zu dem offiziellen sowjetischen Empfang, auf dem wir uns ebenfalls im wissenschaftlichen Ruhm Hahns sonnen konnten. Dieser Besuch fand allerdings gegen den Widerstand des Repräsentanten des Auswärtigen Amtes statt, denn die Bundesrepublik unterhielt mit Moskau noch keine diplomatischen Beziehungen. Karl Winnacker. Atomium-Rede in Brüssel 1958. Im März 1958 erhielt Otto Hahn die Einladung der belgischen Regierung, auf der ersten Weltausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg, der Expo 58 in Brüssel, einen Vortrag über Atomenergie zu halten. Er sagte zu. Zuvor hatte er ein Gespräch mit Hübinger, Innenministerium, über Vortrag in Brüssel. Ich verspreche, nicht politisch zu werden, also nicht über unsere Ablehnung von Atomwaffen zu sprechen, nur über die friedliche internationale Zusammenarbeit. Das Motto der Brüsseler Expo lautete: Fortschritt der Menschheit durch Fortschritt der Technik. Dazu passend wurden die neuen Zukunftstechnologien Atomkraft und Raumfahrt erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Am 18. Juni hielt Otto Hahn vor großem Auditorium seine sogenannte Atomium-Rede. Darin führte er unter anderem aus: Zitat: Die große Ausstellung, auf der auch wir Deutsche zu Gast sind, zeigt uns als Hauptattraktion das Atomium. Das Wunderwerk ist das vielmilliardenfach vergrößerte Bild eines einzelnen Atoms. Die Anlage ist sozusagen das Symbol für das moderne, ins Gewaltige gewachsene Gebiet der Atomforschung. Die frühe geschichtliche Entwicklung war meist an einzelne Namen gebunden. Man könnte fast sagen, aus der Literatur kannte jeder jeden. Mit der Kettenreaktion, dem Uranpeil, dem Kernreaktor, wurde dies anders. In den USA sind seit 1939 etwa 40.000 Arbeiten durchgeführt worden, die als offizielle Arbeiten der AEC gelten. Die entsprechende Zahl für Großbritannien beläuft sich auf 11.000 bis 12.000. Die Zahl der jährlich auf der ganzen Welt erscheinenden Arbeiten über naturwissenschaftliche und technologische Fragen der Atomenergie wird man heute mit etwa 20.000 angeben können. Aber die Ausmaße der Anlagen werden immer größer, die finanzielle Belastung für die einzelne Arbeitsgruppe, ja für das ganze Land wird zu groß, und so erleben wir jetzt in der Atomwissenschaft allmählich den Übergang vom einzelnen Land zu der Ländergemeinschaft. Die Geheimhaltung weicht der Aussprache, das Misstrauen dem Vertrauen. Ich glaube, wir können das, was wir auf dieser Ausstellung über das Atom erfahren und sehen, als einen Triumph wahrer internationaler Forschung in uns aufnehmen und uns daran erfreuen, denn die Wissenschaft ist international, sie soll es wenigstens sein, sie soll dem Frieden und dem Fortschritt der ganzen Menschheit dienen. Zitat Ende. Für seine sachlich-neutralen, unpolitischen Worte erhielt Hahn allgemeine Zustimmung, unter anderem auch von König Baudouin, der ihm zu Ehren einen Empfang und ein Abendessen gab, bei dem Hahn in einer kurzen Ansprache dann doch politisch wurde und seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, die internationale Atomforschung möge sich ausschließlich auf friedliche Anwendungen beschränken und auf jegliche Mitarbeit an militärischen Entwicklungen verzichten. Reise nach Israel 1959. Im November 1959 besuchte Otto Hahn mit einer Delegation der Max-Planck-Gesellschaft, der Biochemiker Leodor Lünen, der Kernphysiker Wolfgang Gentner und Hahns Sohn Hanno als Vertreter der Geisteswissenschaften angehörten, in offizieller Mission erstmals Israel, vornehmlich das Weizmann Institute of Science, um die ersten wissenschaftlichen Kontakte zu israelitischen Kollegen zu knüpfen, unter anderem mit Abba Eban, dem damaligen Präsidenten des Instituts und späteren Außenminister, als auch mit den Professoren Yigal Yadin, Giulio Racah und Yehuda Hirshberg von der Hebrew University in Jerusalem. Auch Vera Weizmann, die Witwe des Staatsgründers und ersten israelischen Präsidenten Chaim Weizmann, gab in Rehovot ein Essen und dessen Empfang zu Ehren Otto Hahns, auf dem dieser eine weithin beachtete Ansprache hielt. Das Auftreten Otto Hahns und seiner Delegation sechs Jahre vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen markierte einen Wendepunkt im Verhältnis zwischen Israel und Deutschland und konnte wesentlich zur Überwindung der durch den Holocaust und die Nazi-Verbrechen verursachten tiefen Gräben zwischen beiden Staaten beitragen. Seit 1989 wurde diese Reise in mehreren Gedenkveranstaltungen in Israel und Deutschland als historisches Ereignis gewürdigt, jeweils in Anwesenheit des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und des Präsidenten des Weizmann-Instituts Haim Harari. Südafrika 1965. 1965 lehnte Otto Hahn die Einladung der südafrikanischen Regierung VERWO ab, das erste Kernforschungszentrum des Landes und den ersten Atomreaktor des afrikanischen Kontinents Safari 1 in Pelindaba nahe der Hauptstadt Pretoria einzuweihen. Er begründete diese Entscheidung mit dem Hinweis, es sei für ihn unmöglich, das rassistische Apartheidsregime und die Diskriminierung und Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in irgendeiner Weise zu unterstützen. Als Miriam Makeba, die 2001 für ihren Kampf gegen Apartheid und für ihre Verdienste um die Menschenrechte in Südafrika mit der Otto-Hahn-Friedensmedaille ausgezeichnet wurde, davon erfuhr, reagierte sie spontan mit emotionaler Anerkennung. Zitat: „ Oh, I would have loved him, a great man. He was really my brother. ‘Zitat Ende. Reise in die CSSR 1966. Im Juli 1966 besuchte Otto Hahn auf Einladung der dortigen Stadtverwaltung die tschechische Stadt Jáchymov, das frühere St. Joachimsthal, um an der Enthüllung eines Denkmals zu Ehren des Ehepaars Marie und Pierre Curie teilzunehmen und eine Ansprache zu halten. Es wurde seine letzte Auslandsreise. In Jáchymov trat er auch mit František Behounek, einem Schüler von Madame Curie, zusammen, der seinerzeit Experimente mit Hahns Mesothorium I, Radium 228, unternommen hatte. Zitat: Otto Hahn war am 10. Juli mit einiger Skepsis aus Göttingen abgereist, denn er fühlte sich als Angehöriger einer Nation, die dem tschechoslowakischen Volk während der Nazizeit schweres Leid zugefügt hatte. Die Regierung seines Landes lehnte es zudem damals noch ab, mit der GSSR diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Umso erfreuter war Hahn über den außerordentlich gastfreundlichen Empfang. Zitat: Ich habe mich noch nicht von der Überraschung erholt über die freundschaftliche Aufnahme, der ich überall begegnet bin. Zitat Ende, äußerte er sich gegenüber der Zeitung Lidová Demokracie. Zitat: Meiner Meinung nach sind persönliche Beziehungen dieser Art der beste Weg zur Beseitigung aller Missverständnisse und zur Schaffung von guten Beziehungen, die mit Sicherheit zu einem dauerhaften Frieden führen. Zitat Ende. Als Gast der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften folgte Otto Hahn zum Abschluss seiner Reise einer Einladung nach Prag. In einer Ansprache über den tschechoslowakischen Rundfunk nahm Hahn auch Stellung zu den Beziehungen der beiden Länder zueinander. Einem zeitgenössischen Bericht zufolge bewies Hahn ein erstaunliches Gespür für reale und ideelle Werte, die Völker miteinander verbinden können. Hahn habe Worte gefunden, die manchem Politiker gut zu Gesicht stehen würden. Gesamtzitat zu Ende. Bei einem Essen wurde Hahn von Oberbürgermeister Ludwig Czerny der Ehrenschlüssel der Stadt Prag überreicht, zum Dank und als Anerkennung seiner unermüdlichen internationalen Friedensarbeit. Walter Ottendorf Simrock, der Urenkel des Dichters und Philologen Karl Simrock, hatte Hahn in Jáchymov kennengelernt und begleitete ihn anschließend nach Prag. In seinem Buch Begegnungen erinnert er sich, Zitat: Otto Hahn fehlte jeder Hang zur fachlichen Einseitigkeit und menschlichen Enge, die man seinem hohen Alter ohne weiteres zubilligen würde. Er überrascht immer wieder durch Weltoffenheit und vielseitige Kenntnisse, auch auf dem Gebiet der schönen Literatur. Immer wird in mir nachklingen eine abendliche Viertelstunde im Schatten des Wallensteinspalais. Es begann zu dämmern, die Gaslaternen flammten auf. Keiner von uns konnte sich dem Zauber der goldenen Stadt mit ihrem von Historie getränkten Boden entziehen. Otto Hahn, der auf so vielen Instrumenten zu spielen weiß, ist von dieser Stimmung eingefangen. Spontan beginnt er aus Wallenstein zu rezitieren, nicht nur Bruchstücke aus Schillers Dichtung, sondern zu unserem Erstaunen den gesamten Monolog. Zitat: Herr Professor, wie ist so etwas möglich? Wie können Sie sich heute noch so präzise auf Ihr Gedächtnis verlassen? Zitat Ende. Unsere überraschten Fragen dringen auf ihn ein. Und mit einem leichten Lächeln erwidert er wie selbstverständlich: Was ich einmal in der Schule gelernt habe, das habe ich alles behalten. Zitat Ende. Vielleicht hätte man ihm mit Schiller antworten sollen: Mit dem Genius steht die Natur im ewigen Bunde. Gesamtzitat zu Ende. Privates. 1898 hatte Hahn erstmals alpine Luft geschnuppert und zwar beim Aufstieg zum höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, was seine Liebe zu den Bergen begründen sollte. Danach gab es zunächst eine mehrjährige Pause infolge seines Studiums und der Aufenthalte in London und Montreal. „ Endlich, 1907, nun schon mit einigen Forschungen am Chemischen Institut der Universität Berlin beschäftigt, begann das zweite Leben des Otto Hahn, schwarz auf weiß zu belegen, mit einem Ausweis aus jenen Tagen. Er wurde Mitglied des Deutsch-Österreichischen Alpenvereins, Sektion Frankfurt am Main. Im gleichen Sommer feierte er ein Wiedersehen mit den Bergen und das in den Ötztalern, bis hinauf zur Wildspitze. 1911, als die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin gegründet wurde, war er in der Schweiz. Aus diesem Jahr sind die Begegnungen von Matterhorn und Dent Blanche überliefert, von 1922 Großglockner und Kitzsteinhorn in den Tauern, 1930 Mönch, Jungfrau und Finsteraarhorn in den Berner Alpen. 1927 war er mit seiner Frau auf dem Allalinhorn und 1928 auf den Drei Zinnen unterwegs. Mit dem allergrößten Respekt als seiner schwierigsten Unternehmung erinnerte er sich oft an die Südlenzspitze und den Nadelgrat in der Mischabelgruppe bei Saas Fee. Heute würden wir sagen, Otto Hahn hat alles mitgenommen, was gut und was teuer ist an Schweiß, ob in der Silvretta, in den Dolomiten oder auf Skiern in Davos, im Wallis oder im Wetterstein, in den Stubaiern oder in den Ötztalern. Von der Familie und den Freunden ist überliefert, dass er seine Touren mit der gleichen Umsicht und Gründlichkeit vorbereitete wie seine Laborexperimente. Biograf Ernst Berninger schrieb über Hahns alpines Hobby: „Es war für einen Menschen von so intensiver Arbeitsweise selbstverständlich, dass er den Ausgleich während der Ferien in einem Besuch suchte, in dem er ebenso intensiv die gesetzten Ziele verfolgen konnte und die ihm immer wieder das Erlebnis von Leistung und Erfolg in schwierigen Situationen brachten. “1966 schrieb der Dramatiker Carl Zuckmayer, der sich seit 1958 in Saas Fee niedergelassen hatte, an Hahn: „Wie schön, dass Sie in Saas Fee die gleichen Touren gemacht haben wie ich. Das Allalinhorn gleich zweimal, beides Mal von der Britanniahütte aus, da das mit der Wanddurchkletterung und dem Grat die viel interessantere Aufstiegsroute ist. Ich weiß nichts Schöneres in der Welt als dieses morgendliche Aufbrechen um 2 oder 3 Uhr früh von der Hütte und die Lichter der ersten Dämmerung und des Sonnenaufgangs zwischen 3000 und 4000 Metern. Jetzt sehe ich diese Frühlichter, oft aus einiger Entfernung, aber auch das ist herrlich. “Seit 1980 befindet sich die Bergsteigerausrüstung des Alpinisten Otto Hahn, eine Schenkung seines Enkels Dietrich, in den Sammlungen des Alpenverein-Museums in Innsbruck. Zeit seines Lebens war Hahn ein großer Musikliebhaber, wie er sich selbst bezeichnete, der gerne, wann immer es irgendwie möglich war, Konzerte und Opernaufführungen besuchte. Während er sich in seiner Jugend noch an Richard Wagner begeistern konnte, wurde sein musikalisches Interesse mit zunehmendem Alter wählerischer und vielfältiger. So bevorzugte er später vornehmlich die Werke von Beethoven, Brahms, Tschaikowski und gehörte vor dem Ersten Weltkrieg mit seiner Tenorstimme sogar einem Berliner Chor an, der gelegentlich auch an den Hausmusikabenden bei den Familien Planck und Harnack teilnahm. Lise Meitner erinnerte sich insbesondere an das gemeinsame Singen in den Laborräumen des KWI. „Wenn ich an unsere mehr als 30-jährige Zusammenarbeit zurückdenke, so sind abgesehen von den wissenschaftlichen Erlebnissen meine stärksten und liebsten Erinnerungen die an Hahns fast unzerstörbare Fröhlichkeit und heitere Gemütsart, seine stete Hilfsbereitschaft und seine Freude an der Musik. Obwohl er kein Instrument spielt, ist er ausgesprochen musikalisch begabt mit sehr gutem musikalischen Gehör und einem außergewöhnlich guten musikalischen Gedächtnis. Ich erinnere mich, dass er die Themata aller Sätze sämtlicher Beethoven-Symphonien und einige Themen aus Tschaikowski-Symphonien zu singen oder zu pfeifen pflegte. War er besonders guter Laune, so pfiff er große Teile aus dem Violinkonzert von Beethoven und änderte manchmal absichtlich den Rhythmus des letzten Satzes, nur um über meinen Protest dagegen lachen zu können. Solange wir in der sogenannten Holzwerkstatt bei Emil Fischer arbeiteten, wo wir noch keine Assistenten hatten, sangen wir öfters zweistimmig Brahms-Lieder, besonders wenn die Arbeit gut ging. Zitat Ende, Lise Meitner. Hahn, der bereits in seiner Studentenzeit ein wachsendes Interesse an Literatur, vor allem an Lyrik, entwickelt hatte, zum Beispiel an den Gedichten Christian Morgensterns, von denen er zahlreiche bis ins hohe Alter auswendig rezitieren konnte, stand er in späteren Jahren mit mehreren Dichtern und Schriftstellern im näheren Kontakt, unter anderem mit Reinhold Schneider, Karl Zuckmayer, Irmgard Keun, Joseph Breitbach und Eugen Roth, der ihm einmal den folgenden Schüttelreim schrieb. Zitat: Stolz wandere ich des Lebens Bahn hin, seit ich geliebt von Otto Hahn bin. Zitat Ende. Eine enge Freundschaft verband Hahn mit dem Bankier Clemens Plassmann, der unter dem Anagramm seines Namens C. Palm Nesselmanns einer der bekanntesten Schüttelreimdichter war und Hahn einige seiner wunderbaren Hahn-Gedichtbände widmete, zum Beispiel der bei der DVA erschienene Sammlung Schüttelreime. Zitat: Man nennt mich scherzhaft manchmal einen Ottomanen. Nun gut, so wird man Widmung leicht und Motto ahnen. Ich widme dieses Büchlein meinem Otto Hahn. Stets gütig hilft mir selbst zu meinem Motto Hahn. Mich hieß, der das Atom gespalten, Worte spalten. Er ließ mich listig gern bei diesem Spotte walten. Ihn hat mein Spalten oft, nie nannt er's Wahn, erheitert. So sei die Sammlung denn zum Büchlein Hahn erweitert. Dank Herz und Geist wirst du der Nachwelt hehrer Ahn. Du nennst mich Freund, ich bleibe dein Verehrer Hahn. Zitat Ende. Ehrungen und Auszeichnungen. Otto Hahn, seit 1960 Ehrenpräsident der Max-Planck-Gesellschaft, war einer der meist geehrten und hochdekorierten Wissenschaftler aller Zeiten. Er erhielt viele bedeutende akademische und staatliche Auszeichnungen aus der ganzen Welt. So war er Ehrendoktor zahlreicher Universitäten, ferner Mitglied oder Ehrenmitglied von 45 Akademien und wissenschaftlichen Gesellschaften, darunter die University of Cambridge, die Physical Society, heute Institute of Physics, die Royal Society und das University College London, das Conseil Supérieur de Investigation Scientificas, Confessio Superior de Investigaciones Scientificas in Madrid, die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle sowie die Akademien in Allahabad, Indien, Bangalore, Indien, Berlin, Boston, Bukarest, Göttingen, Helsinki, Kopenhagen, Lissabon, Madrid, Mainz, München, Rom, Stockholm, Vatikan, Wien und Kopenhagen und erhielt im Laufe seines Lebens 37 höchste nationale und internationale Orden und Medaillen, unter anderem die Emil-Fischer-Medaille in Gold, die Cannizzaro-Medaille, die Kopernikus-Medaille, die Cothenius-Medaille in Gold der Leopoldina, die Goethe-Plakette, die Paracelsius-Medaille in Gold der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft, die Fritz-Haber-Medaille, die Max-Planck-Medaille, die Faraday-Medaille der Royal Society of Chemistry, die Wilhelm-Exner-Medaille, die Ernst-Reuter-Plakette, die Helmholtz-Medaille, die Becquerel-Medaille, die Harnack-Medaille in Gold, die Marie-Curie-Medaille, die Goldmedaille des Massachusetts General Hospital in Boston, die Medaille Bene Merenti und den Rumänischen Kulturverdienstorden, die Friedensklasse des Ordens Pour le Mérite, den griechischen Erlöserorden, den belgischen Leopoldsorden, den Order of the British Empire und den von Frankreichs Präsident Charles de Gaulle den Rang eines Offiziers der Ehrenlegion. Im Jahr 1954 erhielt Otto Hahn von Bundespräsident Theodor Heuss das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband und 1959 das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 1961 überreichte ihm Papst Johannes der 23. in Rom die Goldmedaille der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften und 1966 verliehen ihm US-Präsident Lyndon B. Johnson und die United States Atomic Energy Commission in Washington, D.C. den Enrico Fermi-Preis zusammen mit Lise Meitner und Fritz Straßmann. Sie waren die ersten Ausländer, die mit dem Fermi-Preis ausgezeichnet wurden. Bereits 1957 wurde Hahn die Ehrenbürgerschaft der Stadt Magdeburg, damals DDR, angetragen und 1958 die Ehrenmitgliedschaft der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. Beide Ehrungen lehnte Hahn ab. Am 8. März 1959, anlässlich seines 80. Geburtstags, wurde Otto Hahn zum Ehrenbürger von Frankfurt am Main und seiner langjährigen Wirkungsstätte Göttingen ernannt. Die erstere von beiden Urkunden fasst zusammen, Zitat: Die Vaterstadt Frankfurt ehrt damit einen Gelehrten von internationalem Ruf, der durch bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der Atomforschung, der Radioaktivität und der Radiochemie überragendes Ansehen in der Welt genießt. Sie würdigt zugleich ihre Verbundenheit mit einer Persönlichkeit von ungewöhnlicher Begabung und Schaffenskraft, deren wissenschaftliche und administrative Arbeit dem Fortschritt und dem Wohl der ganzen Menschheit dient. Zitat Ende. Und Lise Meitner, die eigens aus Stockholm angereist war, um ihrem Freund Otto Hahn zu gratulieren, schrieb in einer öffentlichen Glückwunschadresse, Zitat: Dein 80. Geburtstag wird dir Beweis aus der ganzen Welt dafür bringen, dass du als Mensch und Wissenschaftler die Liebe, Verehrung und Dankbarkeit von mindestens zwei Generationen der Menschen erworben hast und ein sehr schwer erreichbares Vorbild der jüngeren Generation bist. Mögest du das noch lange in Gesundheit und Freude genießen. In alter Freundschaft, deine Lise. Zitat Ende. Bevor Theodor Heuss 1959 seine zehnjährige Amtszeit beendet hatte, wurde Otto Hahn von mehreren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, denen sich auch die Freie Demokratische Partei anschloss, als Nachfolger von Heuss für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen. Aber er lehnte aus Altersgründen ab, mit den berühmten ironischen Worten: Das käme sowieso nie in Frage. Zwei 80er in Bonn, einer reicht schon voll und ganz. Bundeskanzler Adenauer war damals bereits 83. Am 17. Juni 1968, dem Tag der deutschen Einheit, ernannten Senat und Abgeordnetenhaus Otto Hahn zum Ehrenbürger des Landes und der Stadt Berlin. Senator Werner Stein erklärte zur Begründung, Zitat: Sein Name ist viel zu groß, um nur einer Stadt, ja einer Nation allein zu gehören. Wir wussten das, als wir ihm am Ende seines Lebens einen Titel antrugen, der unsere Hochachtung und Dankbarkeit nur unvollkommen ausdrücken kann. Es ist eine Ehre für Berlin, seinen Namen auf diese Weise besonders fest mit der Geschichte der Stadt verbinden zu dürfen. Berlin verneigt sich vor Leben und Werk Otto Hahns. Auch diese Stadt ist ihm tief verpflichtet. Zitat Ende. Tod. Im März 1968 fragte der belgische Friedensnobelpreisträger Dominique Pire bei Hahn an, ob er bereit wäre, das Protektorat für den bei der Weltausstellung 1970 in Osaka geplanten Pavillon de la Paix zu übernehmen. Hahn hatte zunächst Bedenken wegen seines hohen Alters, aber da er Pierre Pire außerordentlich schätzte und dieser ihm zusicherte, ihm würden keinerlei administrative Verpflichtungen entstehen, sagte er schließlich zu. Seinen Brief an Pire am 18. März 1968, dem letzten offiziellen Schreiben, beendete Hahn mit den Worten: „ Es sollte mich sehr freuen, wenn Ihre Bestrebungen dazu beitragen würden, endlich alle Völker bzw. deren Herrscher von der Notwendigkeit eines Weltfriedens zu überzeugen, so dass in nicht zu ferner Zeit jegliche Kriegsgefahr gebannt sein wird. “Drei Tage später wurde Hahn infolge einer Verletzung der Halswirbelsäule, die er sich durch einen Sturz beim Aussteigen aus seinem Dienstwagen zugezogen hatte, in der Göttinger Klinik Neu-Mariahilf verlegt, wo er nach einem viermonatigen Aufenthalt am 28. Juli 1968 an akutem Herzversagen starb. Bundespräsident Heinrich Lübke schrieb in seiner Kondolenz an Hahns Witwe Edith Hahn: „ In tiefer Trauer gedenke ich Ihres verstorbenen Gatten, der mir wie ein Freund nahestand. Ein reich begnadetes und gesegnetes Leben ist vollendet. Unser deutsches Volk und die Menschheit nehmen Abschied von einem Mann, der durch Kraft des Geistes, durch hohes Verantwortungsbewusstsein, Güte des Herzens und ungewöhnliche Leistungen zum Vorbild für die schöpferische Aufgabe der Wissenschaftler unserer Zeit geworden ist. Der Verstorbene ist durch sein Leben und Werk ein bedeutendes Beispiel jedes Geistes und jener Gesinnung, die dem deutschen Namen in der Welt Ehre macht. “Am 29. Juli veröffentlichte die Max-Planck-Gesellschaft in allen großen Zeitungen eine Todesanzeige: „Unser Ehrenpräsident Otto Hahn ist in seinem 90. Lebensjahr am 28. Juli entschlafen. Als Begründer des Atomzeitalters wird er in die Geschichte der Menschheit eingehen. Deutschland verliert mit ihm einen Gelehrten, der sich durch aufrechte Haltung und innere Bescheidenheit in gleicher Weise auszeichnete. Die Max-Planck-Gesellschaft trauert um ihren Gründer, der die Aufgaben und die Tradition der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nach dem Kriege fortführte, und um einen gütigen und geliebten Menschen, der allen unvergessen bleibt, die ihm begegnen durften. Sein Werk wird fortbestehen. Wir gedenken seiner in großer Dankbarkeit und Verehrung.” Hahns Tod war von weltweiter Würdigung und Anteilnahme begleitet. Am 1. August fand in der Göttinger Universitätskirche St. Nikolai die Trauerfeier statt, an der rund 600 Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur teilnahmen, darunter der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, der niedersächsische Ministerpräsident und mehrere Bundesminister als Vertreter der Bundesregierung, der Großen Koalition unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und Außenminister Willy Brandt, die Bürgermeister von Frankfurt am Main, Göttingen und Berlin, die Präsidenten zahlreicher Akademien und Universitäten, die Botschafter von Belgien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Schweden und den USA, zwei Gesandte der israelischen Regierung und des Weizmann-Instituts sowie der Apostolische Nuntius, Erzbischof Corrado Bafile als Vertreter von Papst Paul VI., ferner Max Born, Manfred Eigen, Walther Gerlach, Werner Heisenberg, Fritz Straßmann, Carl Friedrich von Weizsäcker und zahlreiche mit Hahn befreundete Wissenschaftler, Bankiers und Industrielle, unter ihnen Hermann Josef Abs, Clemens Plassmann und Karl Winnacker. Das zweite deutsche Fernsehen übertrug die Feier ungekürzt in seinem Abendprogramm. Landesbischof Hannes Lilje hielt die Trauerpredigt und MPG-Präsident Adolf Butenandt würdigte Hahn in seiner Gedenkrede als „ Großen im Geiste, Genius der Wissenschaft und Unsterblichen der Menschheit. Walther Gerlach, Otto Hahns Freund, erinnert sich: „ Am 1. August geleiteten ihn Freunde und Wissenschaftler aus aller Welt, der Bundespräsident, der Landesbischof und die ganze Bevölkerung Göttingens zum Ehrengrab auf dem Göttinger Friedhof neben Max Planck und Max von Laue. Der einfache Grabstein trägt nur seinen Namen und die Formel der Uranspaltung. “In einem Nachruf in der Süddeutschen Zeitung schrieb Werner Heisenberg: „ Seine berühmteste Entdeckung hat in ihren Folgen das politische und wirtschaftliche Bild der Welt von Grund auf umgestaltet. Vielleicht war diese Entdeckung in ihren Auswirkungen umstrittener als irgendein anderer wissenschaftlicher Fortschritt vorher. Aber es hat, wenn man an die Persönlichkeit Otto Hahns denkt, auch kaum je einen Forscher gegeben, der so wenig umstritten, so allgemein geachtet und geliebt gewesen war wie er. Vielleicht war die tiefste Wurzel für seinen überragenden menschlichen und wissenschaftlichen Erfolg der Umstand, dass er allen Schwierigkeiten zum Trotz ohne Vorbehalt zum Leben Ja sagte und dass er dieses fröhliche Ja auch auf seine Mitarbeiter und Freunde übertragen konnte. Die große Entdeckung Otto Hahns wird auch viel späteren Zeiten noch als der Beginn einer völlig neuen Epoche der Weltgeschichte erscheinen, in der Naturwissenschaft und Technik und das hinter ihnen stehende rationale Denken das Leben der Menschen in einem bisher ungekannten Ausmaß beherrschen. Eine Epoche, von der wir einstweilen nur mit Bangen hoffen können, dass sie glücklicher sein werde als die schwierige Vergangenheit, in der noch Otto Hahn mit Freude gewirkt hat.” Zitat Ende. Sein Grab befindet sich am sogenannten Nobelpreisträger-Rondell auf dem Stadtfriedhof Göttingen, auf dem auch Max Born, Walther Nernst, Max von Laue, Max Planck, Otto Wallach, Adolf Windaus und Richard Zsigmondy bestattet sind. Nachruhm und Vermächtnis. Zwei Jahre nach seinem Tod schlugen amerikanische Forscher vor, das neu systematisierte Element Nummer 105 ihm zu Ehren Hahnium zu nennen. 1997 wurde es jedoch von der IUPAC nach dem russischen Forscherzentrum Dubna endgültig Dubnium genannt. Ferner wurde 1964 das einzige nuklear angetriebene europäische Schiff, der Atomfrachter NS Otto Hahn, nach ihm benannt, ebenso wie 1971 zwei Intercity-Züge der Deutschen Bundesbahn, Strecke Hamburg-Altona-Basel. Ihm zu Ehren und seinem Gedächtnis wurden folgende Auszeichnungen geschaffen: Otto-Hahn-Preis, Otto-Hahn-Award, Otto-Hahn-Medaille und Otto-Hahn-Friedensmedaille. Zahlreiche Städten und Gemeinden im deutschsprachigen Raum benannten Gesamtschulen, Realschulen und Gymnasien nach ihm und unzählige Plätze, Straßen, Brücken und Wege in Europa tragen seinen Namen. Mehrere Staaten ehrten Otto Hahn mit Medaillen, Münzen und Briefmarkeneditionen, unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die DDR, die USA, Portugal, Österreich, Angola, Ungarn, Ghana, Guinea-Bissau, Madagaskar, Somalia, Rumänien, Moldawien, der Tschad, Kuba, Dominika, St. Vincent und die Grenadinen. Otto Hahn ist auf der Frankfurter Treppe verewigt. An der Stätte seines Geburtshauses neben dem westlichen Eingang der Kleinmarkthalle Frankfurt befindet sich heute ein Denkmal. Eine Insel in der Antarktis, Hahn Island, nahe dem Mount Discovery, wurde ebenso auf seinen Namen getauft wie die Otto-Hahn-Bibliothek in Göttingen und das Otto-Hahn-Institut in Mainz. Im März 1959 wurde in Berlin in Anwesenheit der Namensgeber das Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung, HMI, vom regierenden Bürgermeister Willy Brandt eingeweiht. 1974 erhielt in Würdigung der besonderen Verdienste Otto Hahns um die deutsch-israelischen Beziehungen Ein Flügel des Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, den Namen „ Otto Hahn Wing “. Ferner benannte die St. Louis-Universität in Baguio City, Philippinen, eines ihrer Forschungsgebäude als Otto Hahn Building. Zudem gibt es Otto-Hahn-Hörsäle in verschiedenen Universitäten und Instituten, z. B. in Berlin, Heidelberg und Kiel. In mehreren Städten und Gemeinden wurden ihm zu Ehren Büsten, Denkmäler und Gedenktafeln enthüllt, unter anderem in Albstadt-Tailfingen, Berlin, Boston, Frankfurt am Main, Göttingen, Gundersheim, Mainz, Marburg, München, Punta San Vigilio am Gardasee, Rehovot, Israel und Wien im Foyer der IAEA. In der Stadt Göttingen und der Gemeinde Ottobrunn bei München wurden öffentliche Otto-Hahn-Zentren geschaffen. Auch in Frankfurt am Main ist ein Otto-Hahn-Zentrum geplant, das unter anderem eine Dauerausstellung über Hahns Leben und Wirken beherbergen soll. Seit 2011 befindet sich außerdem in Albstadt-Tailfingen eine Otto-Hahn-Gedenkstätte in der dort ansässigen Akademie der IHK Reutlingen, die insbesondere an Hahns Arbeit in Tailfingen von 1944 bis 1945 erinnert. Anfang 2014 wurden in der Universitätsbibliothek Dortmund zwei neue Otto-Hahn-Bibliotheken als Bereichsbibliotheken für Naturwissenschaften eröffnet. Die Internationale Astronomische Union IAU ehrte Hahn durch Benennung eines Mondkraters zusammen mit Graf Friedrich II. Von Hahn und Marskraters ferner auf Vorschlag des Astronomen Freimut Börningen des Kleinplaneten 19126 Otto Hahn. Eine besondere Ehrung wurde Otto Hahn in den Niederlanden zuteil. Nachdem bereits eine Azalee und ein Kaktus seinen Namen trugen, wurde von holländischen Rosenzüchtern eine neue Rose auf seinen Namen getauft. Sogar ein vor allem in den 1950er und 1960er Jahren populärer Cocktail wurde nach ihm benannt. Der Otto Hahn besteht aus zwei gleichen Teilen Whisky und Rich Golden Sherry und wird in vorher angewärmten Cognac-Gläsern serviert. Im Stadtzentrum von Rotterdam gibt es ferner seit Jahren ein vielbesuchtes Restaurant und Musiklokal, das seinen Namen trägt, das Café Otto Hahn. Ende 1999 veröffentlichte das Nachrichtenmagazin Focus das Ergebnis einer Umfrage unter 500 führenden Wissenschaftlern, Ingenieuren und Medizinern nach den wichtigsten Forscherpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, in der Otto Hahn als experimenteller Chemiker nach den theoretischen Physikern Albert Einstein und Max Planck mit 81 Punkten auf dem dritten Platz und somit zum bedeutendsten empirischen Naturforscher seiner Zeit gewählt wurde. Der dienstliche Nachlass Otto Hahns befindet sich im Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft. Sie hörten den Artikel Otto Hahn aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit Stand vom 15.02.2015. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported.